Hallo, liebe Aesthetics. Wir sind heute mit einem ungewöhnlichen Format zurück, einem Real Talk. Obwohl wir in der Vergangenheit mit unserer zweiten Podcast-Folge eine ganze Sendung uns extra dem Thema gewidmet haben, wie man sich nach der Wettkampfsaison verhalten kann und was für Strategien es gibt, damals zur internationalen deutschen Meisterschaft der GmbF, haben wir jetzt unmittelbar nach der deutschen Meisterschaft der GmbF verstärkt auf sozialen Medien wahrgenommen, dass Athleten in unterschiedliche Löcher gefallen sind. Wir haben uns danach die Frage gestellt, wie das, obwohl wir so einen sensationellen Podcast aufgenommen haben, passieren konnte und was bei unterschiedlichen Voraussetzungen unmittelbar nach dem Wettkampf dazu geführt hat, dass die Athleten in dieses Loch fielen. Wir haben deswegen heute mit Hagen Franke ein Nicht-TED-Mitglied, Team Aesthetic-Mitglied im Gespräch, der bei der GmbF durchaus sehr erfolgreich war. Hagen wird sich gleich in der Folge selbst vorstellen. Zudem haben wir noch Marcel mit dabei, der den Zuhörern durchaus bekannt sein sollte, für den die Saison aber nicht ganz so verlief, wie er sich das vorgestellt hat. Also beide haben unterschiedliche Ausgangslagen, bevor sie die Off-Season oder die Post-Contest-Phase betreten haben. Und darüber hinaus haben wir uns die Frage gestellt und wollen ungeschönt nun einmal den Blick drauf werfen, was da eigentlich passiert ist und was vorgefallen ist, dass die Athleten in so unterschiedliche Löcher gefallen sind. Somit viel Spaß mit der heutigen Folge. Also, herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von unserem Team Aestheticated Podcast. Und heute haben wir mal das, was man einen Real Talk nennt. Das leidige Thema nach dem Wettkämpfen ist mitten in der Essstörung, Fragezeichen. Wir haben heute einen altbekannten Gast bei uns. Natürlich neben dem jungen Richard, der mit seinen 10 Jahren als Superabsolvent, der aus dem Ostblock schafft, bayerische Universitäten zu untergraben, um Maschinenbau zu studieren, hat immer noch keinen Bartwuchs. Hat sich auch nichts geändert seit der letzten Folge.
Ich habe so wenig Bartwuchs wie du Haarwuchs.
Ja, der war schwach. Der war echt schwach. Ich meine, jeder hat erwartet, dass ein
Haarwuchs kommt. Wie dein Haarwuchs.
Okay, gut, der war schon okay. Besser.
Der war echt schwach. Ja. Auf jeden Fall haben wir heute Unterstützung. Und wir haben heute einmal den Marcel dabei. Und wir freuen uns, dass wir heute noch den Hagen Franke bei uns begrüßen dürfen.
Und moin.
Nachdem es Probleme gab, kriegen wir das jetzt doch noch hin.
Ja. Genau. Sollte heute der Podcast für euch Zuhörer ein bisschen choppy sein, wir haben mit der Technik rumgespielt und das ist jetzt das Beste, was wir an Qualität zusammengeschustert haben. Dazu muss ich mich entschuldigen, ich habe mir die Rüsselpest eingefangen. Das heißt, mein sexy sonorer Bass klingt heute nur leicht sexy und leicht sonor, dafür relativ rüsselig. Deswegen von meiner Seite halt sorry.
Also ich bin schon wieder leicht erregt, wenn ich die Stimme höre.
Ja. Also da sind wir auch schon fast beim Thema drin. Ne? Wir sehen schon, Hagen ist schon erfolgreich aus dem Wettkampf Shredded-Modus raus. Meine Stimme erregt ihn schon wieder. Aber Marcel müssen wir ja nicht wirklich vorstellen. Der ist ja in unserem Podcast ein altbekannter Hase. Aber Hagen, dich werden vielleicht einige unserer Zuhörer vom Namen her kennen, weil du ja in der Natural Bodybuilding Szene in Deutschland kein gänzlich Unbekannter bist, aber nicht genau wissen, wer Hagen Franke ist. Deswegen, jetzt stell dich vor, Junge.
Ja, ich muss von vornherein sagen, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist echt eine Ehre, bei euch dabei zu sein, weil das auch total, na, was heißt witzig ist, aber ich habe ja noch vor 6 Wochen euren letzten Podcast mit Marcel gehört und war so ängstlich jetzt wegen der Phase nach dem Wettkampf. Und jetzt genau bin ich quasi drinne, habe wieder alles falsch gemacht und jetzt haben wir da sogar einen eigenen Podcast, wo ich mitwirken darf. Das ist natürlich echt krass. Aber nichtsdestotrotz, klar, stelle ich mich kurz vor. Wenn ich abschweife oder wir zu viel labern, müsst ihr dann mal eingrätschen. Aber ich kann es kurz machen, ja. Also ich bin jetzt dieses Jahr 30 geworden, habe angefangen mit Fitness mit 16, mit 21, 22 dann so, wo ich zum Bund kam, schon leistungsorientiert, nenne ich es mal, also kein Alkohol, nach Ernährungsplan, habe dann mit 25 das erste Mal versucht, auf die Bühne zu gehen. 2015 dann den vierten Platz geholt bei der Deutschen. Ja, und dann 2015 war das genau, 2016 dann Pause gemacht und 2017 zur Internationalen. Dann, ja, den Klassensieg und halt dieses Jahr nochmal gut was geschafft, ja. Also trainieren tue ich jetzt schon seit guten 10 Jahren, 13 Jahren, ja doch. Das ist so, komme aus Salzwedel, das ist in der Nähe von, ich sage immer, Wolfsburg oder Magdeburg, je nachdem, von wo man kommt, weil das kennt sonst immer keiner. Ja. Und was wollt ihr noch wissen?
Ganz kurz vielleicht die Frage, die wird unsere Zuhörer natürlich am meisten interessieren, weil wir uns ja einen Natural Bodybuilding Podcast schimpfen. Wie bist du zum Natural Bodybuilding gekommen? Also hast du gesagt, Fitness, Bundeswehr, dann das Ganze leistungsorientiert gemacht, aber das ist ja immer noch weit entfernt von Bühnensport.
Ja, ich habe das bei Marcells Podcast auch gehört, das war echt interessant. Jeder hat ja das immer so seine eigene Story. Ja, die meisten waren Fußballer vorher, gehen zum Arzt und sagen, oh, du musst deine Beinmuskulatur stärken. Die anderen haben mangelndes Selbstbewusstsein oder waren immer die Außenseiter und fangen an zu trainieren, um Muskeln zu kriegen. Bei mir war es dann ähnlich. Ich war vorher beim Bogenschießen, was natürlich doch sehr langweilig sein kann, aber für mich als kleiner, dicker Junge war es dann echt cool. Aber ich war schon als 13-Jähriger adipös, war auch auf einer Abnehmkur. Und das waren so die Anfänge. Ja, also ich war ein kleiner, dicker Bogenschütze noch mit 13. Dann kam ich in die Pubertät und nach der Kur ging das so langsam los. Also ich bin dann größer geworden, hat das sich alles ein bisschen verwachsen. Hab dann Basketball gespielt, war dann der ultimative NBA-Zocker, hatte die besten Klamotten und hab auch relativ hoch gespielt. Also ich wurde dann vom kleinen Moppelchen, wurde ich dann zum dünnen Basketballer mit 1,80. Wollte immer danken können, wollte immer ganz oben mit dabei spielen. Bin sogar bis zur zweiten Regionalliga, habe ich mittrainiert. Ab Oberliga hier für Sachsen-Anhalt war das schon sehr gut. Habe dann Oberliga gespielt und nebenbei schon immer ein bisschen Fitness gemacht. Habe dann gemerkt, das Fitnesstraining bringt mir gerade beim Sprinten, beim Springen, bringt mir das echt was. Und dann habe ich aber langsam gemerkt, ich bin kein Teamspieler. Ich wollte immer der Beste sein, wollte immer die meisten Punkte machen. Habe mich nicht gefreut, wenn die anderen in meinem eigenen Team Punkte machen, was total traurig ist. Und da habe ich für mich gesagt, okay, du legst jetzt mehr Wert auf Fitness. Habe dann angefangen mit 16, wie gesagt, wie alle, Shakes trinken, Hähnchen essen, Reis essen und im Fitnessstudio trainieren. Flavio Simonetti war mein erster YouTuber, wo ich alles geglaubt habe und nachgemacht habe. Ja, und dann mit 18, 20, irgendwann denkst du halt auch, warum passiert nichts mehr? Ja, dann Kreatin genommen und das erste Mal 100 Kilo Bankdrücken geschafft, wow. Und dann denkst du irgendwann, was machst du jetzt? Habe mich auch erkundigt wegen Anabolika und war schon mit 20, 22 sofort abgeschreckt, was der ganze Scheiß dann anrichten kann. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt lässt du Party mal weg, lässt mal den ganzen Fastfood-Kram weg und konzentrierst dich auf Ernährung. Und dann mit 24 wollte ich ein erstes Video von Thomas Keller, das ist der, der Medienbeauftragte der GmbF, den kennt, glaube ich, jeder fast. Der macht auch die ganzen Fotos und Videos. Und da wollte ich ein privates Video haben, einfach nur Aufnahmen in Hamburg im Studio, wie ich trainiere, als Eigenanalyse. Und dann sagt er zu mir, Mensch, ich habe schon viele vor der Kamera gehabt und ich muss sagen, deine Form, du willst nicht mehr auf die Bühne. Ich so, niemals. Ich schmier mich doch da nicht mit irgendwelchen Farben an und hampel da rum. Ich mache das für mich. Und dann habe ich meiner Ex-Freundin damals noch abends gefragt, ja, irgendwie ist das ja schon schmeichelhaft. Meinst du, ich soll das mal machen? Und dann habe ich für 2014 für mich die eigene erste Diät gemacht. Und dann war ich so froh, mal unter 90 Kilo zu sein, weil ich immer so der stämmige, kräftige Typ, nenne ich es jetzt mal, war mit 100 Kilo, schon eigentlich immer vollgefressen. Und dann war ich irgendwann mal unter 90 Kilo, hatte leichte Sixpack-Ansätze und dachte, wow, das ist ja eine geile Diät, habe mich wohlgefühlt. Musste dann Bundeswehreinsatz, 4,5 Monate, total frustriert, dann mit 106 Kilo mein höchstes Gewicht wiedergekommen. Bauchnabelbruch, weil ich zu hart trainiert habe, musste operiert werden und habe dann trotzdem 2015 die Diät angefangen, weil ich ja 2014 nicht starten konnte. Patrick Tusk, mein erster Coach, wir haben es dann echt geschafft von Mai, Juni bis Oktober, also ich glaube 6 Monate, 20 Kilo abgenommen und das war dann der vierte Platz. Ne? Und dann habe ich halt Blut geleckt. Und dann wollte man sich natürlich stets verbessern. Ne? Das ist so die Geschichte dahinter.
Okay. Ja. Jetzt habt ihr ja beide seit, also bei Marcel müssen wir es nicht darstellen, du hast deinen Weg jetzt auch schon, glaube ich, für die Zuhörer schön und ordentlich dargestellt. Dann auf der GmbF mit, sag mal, unterschiedlichem Erfolg hinsichtlich eurer eigenen Zielsetzung. habt ihr das Ganze abgeschlossen. Vielleicht erstmal jetzt der Schwenk zu Marcel. Wir hatten dich ja deinen Weg vor dem Wettkampf lang begleitet, das Ganze angeschaut und du hast ja relativ hohe Ziele gesetzt. Um zu dem Thema zu kommen, was wir eigentlich besprechen, finde ich, ist es eigentlich ganz wichtig zu fragen, du hast sehr konkrete Ziele, hast du die für dich in irgendeiner Form erreichen oder nicht erreichen können?
Ja, erst einmal noch schönen guten Abend an alle oder schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Zu deiner Frage, ob ich meine Ziele habe erreichen können, muss ich ganz klar sagen, das hauptprimäre Ziel war ja, dass ich deutscher Meister werden wollte im Bantamgewicht. Das Ziel habe ich ja, wie die meisten wissen, nicht erreicht. Also ich habe es nur auf Platz 3 geschafft. Dementsprechend habe ich dieses Ziel nicht erreicht.
Wir denken auch immer noch über ein Ausschlussverfahren aus dem Team nach, wegen dieser schlechten Leistung.
Zu Recht. Also ich war selber... Nein, Quatsch. Also wie gesagt, das primäre Ziel habe ich leider nicht erreicht. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Platz 3 sehr zufrieden gewesen. Für die Form, die ich hatte, war das mehr als okay. Und es gab ja so ein bisschen Problematik, gerade in der Peak Week und auch in dem Wettkampf, den ich davor hatte, eine Woche bei der ANBF. Das hat mich ein bisschen aus der ganzen Bahn rausgeschmissen. Dazu kam noch, dass ich immer noch sogar mit einer Erkältung zu kämpfen habe, die ich mittlerweile seit 5 Wochen mit mir rumschleppe. Und das hat auch noch sein Übriges getan. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich mit der Wettkampfsaison an sich zufrieden. Ist leider nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass das ganz okay den Umständen entsprechend abgelaufen ist.
Wenn ich kurz fragen darf, Probleme mit der Peak Week. Du hattest ja beim letzten Mal erzählt, dass du eine neue Peak Week-Strategie fährst. Mhm. Meinst du, es lag an der Strategie oder an anderen Punkten, wo du sagst, zum Beispiel die Krankheit oder ähnliches, was es dir versaut hat?
Nee, also bei dem ersten Wettkampf der ANBF, die ja eine Woche vor der GNBF war, war es definitiv theoretisch mein eigenes Verschulden, beziehungsweise das Verschulden in der Peak Week vor der Planung. Ich habe definitiv zu viele Kohlenhydrate geladen und was dafür halt auch gesorgt hat, dass ich am Wettkampftag selber ziemlich aufgedunsen und aufgeschwemmt war. Die Form war richtig kacke. Also bei der ANBF, das sah richtig, richtig furchtbar aus. Und dementsprechend war es dann halt bei der GNBF, bin ich eher so ein bisschen auf mein eigenes Schema ausgewichen, hatte dann aber noch Unterstützung von Stefan, der mich dann in Siegen noch betreut hat und dann noch so ein paar letzte, die letzten Möglichkeiten rausgekitzelt hat, weil ich auch nach der ANBF extrem Probleme mit Wassereinlagerung hatte.
Ja, der kleine und, Büffel.
Genau. Man kann zum Beispiel sagen, ich kam von der ANBF zurück an dem Sonntag und hatte mich Montag auf die Waage gestellt und hatte 10 Kilo mehr drauf. Und ich war 10 Kilo über dem Wettkampfgewicht, was ich an dem darauf folgenden Samstag oder Freitag hätte haben dürfen. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie ich mit Wassereinlagerung aussah. Und um das so kurz zu fassen, die Story kennen eigentlich fast alle. Mit Hilfe von Stefan und einer Menge Frischhaltefolie und ein bisschen Cardio haben wir das Ganze auch hingekriegt, dass ich sogar noch auf mein Wettkampfgewicht von 64,2 Kilo gekommen bin.
Du hast die Banane und die Vaseline vergessen.
Ja, das waren ja dann eher deine Peak-Week-Strategien, Hagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so im Team Burger macht, aber bei uns, wir benutzen noch Klarsichtfolie, wir sind klassisch.
Ja, Hauptsache eng, ne? Das ist immer eng durchpackt. Ja,
dafür ja die Vaseline. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Ich merke schon, du bist bei der Bundeswehr. Wie sieht's bei dir aus? Hast du deine Ziele für dich erreicht, Hagen?
Boah, die Frage kann man kurz beantworten. Ich hatte ja kurz erzählt, dass 2015 mein erster Wettkampf bei der Deutschen war. Das heißt, es war jetzt 3 Jahre später, will man sich natürlich verbessern. Und mein Ziel war Platz 3. Man stapelt natürlich immer ein bisschen tiefer, so wie Marcel jetzt gleich zu sagen, eher Platz 1. Ich bin immer eher der Skeptiker und immer der Pessimist. Ist nicht so eine gute Einstellung. Ich möchte halt immer positiv überrascht werden. Wurde ich dann auch und bin dann Klassensieger geworden. obwohl ich nicht mal in die Klasse wollte, in die ich dann gekommen bin. Und dann hat es dann dennoch geklappt und muss leider sagen, dass ich bis heute trotzdem nicht glücklich bin. Also,
welche Klasse hast du, bist du jetzt gestartet und wo wolltest du eigentlich starten?
Ich bin auch bei der ANBF ein bisschen durch die Peak Week, durch einen eigenen Fehler ins Schwergewicht gerutscht und war dann mit 86 Kilo wurde ich eingewogen, richtig schwammig, stand mit 84 Kilo auf der Bühne, also es ist mal über Nacht was rausgegangen und dann eine Woche später zur GNBF wollte ich nochmal richtig hart werden, habe nochmal alles gemacht mit Mirko und wollte eigentlich in die Klasse bis 82,5, die war seit letztem Jahr glaube ich neu, die haben mit 2,5er Schritte, sonst waren es vor 15, waren immer 5 Kilo Schritte. Das heißt, ich wollte schlanker kommen, definierter kommen, härter und wusste, ich werde eh nicht viel aufgebaut haben in 3 Jahren. Ja, so war es dann auch. Dann habe ich immer alles gegeben, habe dann noch nicht so viel geladen, habe immer vorsichtig geguckt auf der Waage am Freitag noch und dann auf einmal gehe ich zur GmbF-Waage 80,2. Dann sagt hier der Mitarbeiter von der GmbF, naja, wenn du jetzt noch 200 Gramm abnimmst, dann wärst du der Schwerste mit 80 Kilo in der bis 80 Kilo Klasse. Ich so, hä, ich wog noch nie 80 Kilo. Was ist denn hier los? Dann habe ich meine Shorts noch ausgezogen, bin nochmal auf Toilette gegangen. Und dann nach 10 Minuten schwankte dann die Zahl 80,1, 80,0, 80,1 und dann bei 0 haben wir sie dann genommen. Und dann war ich eingewogen bei der 80 Kilo Klasse, ne, und durfte dann neben Louis, ich kann den Nachnamen immer nicht aussprechen, Louis Schwiderski, dann habe ich richtig Angst gehabt. Und das war dann mein Ziel, ja, neben denen auf der Bühne zu stehen. So war es dann auch.
Aber wenn am Ende der Klassensieg rauskam, dann warum trotzdem nicht zufrieden? Das ist ja jetzt die Frage, die sich jeder stellt. Meinen alle, okay, der hat gewonnen.
Also vielleicht grätsche ich mal dazwischen. Wir haben ja jetzt hier zwei Athleten, die für den Natural Bodybuilding Bereich nicht gerade unerfolgreich sind, ne? Also hands down, Marcel ist mal Zweiter gewesen, Sechster oder Fünfter, was war das bei der internationalen,
wo du da warst? Fünf. 2, 5, 3 haben wir jetzt.
Ja, Dritter, hier Hagen, muss man nichts zu sagen, hast Preise abgeräumt, hast den Klassensieg gemacht, bist im Gesamtsiegerstechen, glaube ich, auch relativ hoch platziert gewesen, oder?
Richtig komisch, da bin ich Zweiter geworden, aber komischerweise dann 10 Minuten später bei Champs of the Champ bin ich Achter geworden und dann waren Leute vor mir, ich werde es nicht wieder rumheulen, ich weiß nicht, wonach das dann geht, aber dann waren dann Leute vor mir, die 10 Minuten vorher beim Gesamtsiegerstechen hinter mir waren. Vielleicht hat sich ja in den 5 Minuten was verändert von der Form oder von der Jury, ich weiß es nicht. Aber ich war Zweiter, auch berechtigt, also jetzt nicht Zweiter, aber berechtigt auf jeden Fall, dass der Matze Matthias Erster geworden ist, das war echt brachial.
Ja, aber du bist Zweiter im Gesamtsiegerstechen geworden, ne? Also da müssen ja 248 Bodybuilder, die auch noch sich da beteiligen, oder sagen wir mal 150 Männer, die dann da sind, die wären ganz gerne Zweiter im Gesamtsiegerstechen. Und trotzdem sagst du, ich bin nicht glücklich. Und von Marcel, wer die Storys verfolgt hat, der weiß auch, Marcel ist auch nicht so ganz so happy jetzt nach der Wettkampfsaison. Warum?
Ja, Marcel, ich glaube mal, deine Antwort wird sein, du hast natürlich, wie ich auch 2015, wenn man jetzt weiter unten platziert ist, man strebt immer nach mehr, man möchte immer nach oben kommen und ist dann auf jeden Fall auch, hat sein Ziel sich gesteckt und ist dann auch für nächstes Jahr oder für die nächsten 2, 3 Jahre motiviert, sich zu verbessern. Und so wird es bei dir auch sein, denke ich mal, dass du jetzt sagst, du willst eine klare Offseason fahren, du kennst deine Schwächen, du weißt, was du verbessern willst, was du anders machen möchtest und wirst wahrscheinlich auch wieder in 1, 2, 3 Jahren starten, oder?
Tja, das ist eine gute Frage, berechtigt. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch keinen großartigen Gedanken gemacht, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Also für mich stand ja schon vor dem Wettkampf in Siegen und auch der ANBF stand ja fest, dass ich nächstes Jahr definitiv keinen Wettkampf machen werde. Aufgrund der Tatsache, dass dieses Jahr eben wegen der Wettkampfdiät und der Vorbereitung viel auf der Strecke geblieben ist. Gerade auch so Sachen wie halt Urlaub und Freizeit, Freunde, Familie, sind dann viele Sachen, die da natürlich immer erstmal in den Hintergrund rücken, wo ich jetzt kommendes Jahr auf jeden Fall mehr Wert drauflegen möchte. Natürlich werde ich nichtsdestotrotz auch weiter an mir und auch der Form arbeiten. Konkrete Ziele, was ich verbessern möchte, habe ich eigentlich nicht, da ich direkt nach dem Wettkampf auch erstmal mit anderen Problemen zu tun hatte. Und ja, wie die meisten ja auch bei mir in den Storys das mitbekommen haben und wie wir beide das ja auch schon diskutiert haben, hatte ich ja eigentlich geplant, die Off-Season-Form möglichst sauber zu gestalten und die Wettkampfform ja eigentlich im Prinzip mit durchzuziehen, was natürlich dann nicht funktioniert hat, trotz aller Disziplinen, die ich mir vorgenommen habe. Ja, dementsprechend ist ja schon mal der Start nicht ganz so geglückt.
Ja, da muss ich gerade an Richards letzten Podcast denken, wie er gesagt hat, ich habe erst am nächsten Tag 11.000 Kalorien gefressen.
Ich habe es sogar am Wettkampftag geschafft, mir das alles noch reinzuballern.
Das haben wir wahrscheinlich jetzt auch. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, das können jetzt Leute wieder falsch verstehen und das soll auch nicht arrogant klingen. Ich glaube, ich eck bei vielen eh mit meiner Ehrlichkeit manchmal mal ein bisschen an. Aber so bin ich halt und ich muss leider sagen, ich habe 4 Wettkämpfe nacheinander gemacht. Das war ja dieses Jahr echt so ein Marathon und habe mich eigentlich nur versucht, selbst zu schützen vor der Phase, wo ich am meisten Angst habe, die wie alle 3 Jahre jetzt immer wieder falsch verlaufen ist. Und dieses Jahr muss ich sagen, ist es am schlimmsten geworden, weil ich eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf gemerkt habe, ich habe so dieses Feuer verloren. Also ich hätte auch Gesamtsieger werden können, ich hätte auch Brozep schlagen können in meinen tiefsten Träumen. Ich wäre jetzt nicht glücklicher oder hätte jetzt einen Pokal mehr auf dem Schrank, wo ich sage, toll, wow, ein halbes Jahr Diät, ein halbes Jahr fast meine Eltern, Freunde, soziale Kontakte vernachlässigt, angeschrien, angemeckert, die Arbeit vernachlässigt, alles aufgeschoben, wie Marcel schon richtig sagt. Und das ist es mir einfach nicht mehr wert. Ja, ich habe den Sport gelebt, lebe das eigentlich sehr gern. Ich stehe gern auf der Bühne, mache meine Show. Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Aber je mehr Bilder und Videos ich vom Wettkampf sehe, dass ich mich minimal in den 3 Jahren, gerade von der größten Schwäche, meinen Rücken verbessert habe, sage ich mir einfach, ja, könnte man jetzt auch sagen, oh, der sucht nur eine Ausrede, dass er jetzt fressen kann. Aber mir ist es ehrlich gesagt, Entschuldigung, aber scheißegal. Ich fresse einfach nur noch. Ich gehe zum Sport, wenn ich jetzt Bock habe. Aber wenn ich an den Wettkampf zurückdenke, an die Wettkämpfe, ich habe auf den Kram keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, meine Makros bei Instagram zu teilen und zu teilen, wann ich ins Studio laufe. Ich mache mich davon nur noch abhängig und akzeptiere mich selber gar nicht, egal ob ich fett bin oder ob ich 5% Körperfett habe. Ich muss erstmal an mir selber arbeiten und das geht, glaube ich, nur über die Psyche. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen traurig, aber so ist es leider. Ich habe die letzten 2,5 Wochen nur darüber nachgedacht, was läuft jetzt hier eigentlich falsch? Weil ich kann meine Pokale und meine Videos anschauen. Ja, ich kriege vielleicht ein bisschen Gänsehaut, weil mein Kumpel das so gut gemacht hat. Aber ich denke überhaupt nicht mehr an die Bühne, muss ich leider sagen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt wieder meinen Klassensieg erreicht habe, so wie letztes Jahr. Dass ich jetzt sagen kann, boah, ich habe doch alles erreicht. Nein, mein Ziel war es immer, die Pro-Card zu gewinnen. Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich sie jetzt hätte und ich hätte die Möglichkeit, im Ausland zu starten, ich wäre nicht glücklicher, das weiß ich. Vielleicht ist es auch gerade so, weil der Tag X jetzt vorbei ist, weil man nicht mehr so motiviert ist. Viele sind ja jetzt motiviert auf ihre Off-Season und gehen jetzt langsam wieder hoch, wie Marcel gesagt hat, wollen das kontrolliert machen. Mein Coach, der ist das ganze Jahr über clean, im wahrsten Sinne des Wortes, also der ist clean und clean. Und die leben das richtig. Und ich habe gemerkt, ich bin das gar nicht. Der lachende Hagen, der auf der Bühne smilet, abgemagert, das bin ich nicht. Ich bin der Hagen, der immer schon 100 Kilo wog, der gerne bei Mongolen alles wegfrisst und der einfach gerne lacht und im Mittelpunkt steht, und das war ich die letzten Wochen nicht mehr. Und das macht mich selber so traurig, dass ich ja das dafür geopfert habe, alles, ne?
Denkst du, wann ist dieses Verhalten oder wann ist dieses Gefühl bei dir eingesetzt? Ich kann vielleicht von mir selber erzählen, bei mir ist eben genau das, was du gerade sagst, dieses, was ich alles dafür aufgegeben habe, das ist bei mir damals nach dem Wettkampf, nach einer Zeit aufgekommen. Aber bei mir hat es eine Weile gedauert. Ich war am Anfang total glücklich und dann habe ich erst mal gefressen. Und dann war ich direkt auf dem Festival, ein Wochenende später. 4 Tage Festival, ja. Da wurde ich natürlich dann schön fett. Dann danach war ich nochmal im Urlaub 4 Tage. Und dann habe ich so Zeit und Zeit gemerkt, vor allem wo ich dann noch im Ausland war und da so viel anderes gemacht habe und so viel erlebt habe, wo ich dann gemerkt habe, krass, wie viel du hier verpasst hast. Aber bei mir hat es persönlich eine Zeit gedauert. Ich habe halt dann gemerkt, okay, du hast so viel am Wochenende einfach mal mit seinen Freunden in die Stadt gehen, das gab es nie, oder unter der Woche mal weggehen. Und wie viele Leute ich jetzt kennengelernt habe, wie viele schöne Erlebnisse, was einfach so in der Wettkampfdiät für mich damals, ich weiß nicht, es kann auch sein, je nachdem, wie ich meine Wettkampfdiät strukturiert habe, dass es so ist, nicht so möglich war. Jetzt ist meine Frage, wann hat das bei dir eingesetzt? Direkt nach dem Wettkampf, am Tag danach, die Woche danach?
Man muss leider sagen, es hat jeder Wettkampf so seine Schattenseiten auch gehabt. Ja, die ANBF war ich, wie gesagt, viel zu schwer, weil ich dann einen Cheat-Day reingehaut habe, der nicht geplant war. Das heißt, ich habe selber dann gefressen und das war mein Coach richtig enttäuscht von mir, dass ich dann gegen den Plan war und somit musste ich es dann ausbaden und war viel zu schwer und zu wässrig. Das heißt, der Sieg bei der ANBF war auch, der war geschenkt, ja, es waren zwei Konkurrenten und ohne arrogant zu klingen, der musste irgendwann mal auf Stoff gewesen sein, der war brachial vom Oberkörper her und von seinen Nippeln her und hatte halt weniger Beine und war halt einfach nur wässrig. Das heißt, es war eigentlich für mich, muss man ehrlich sagen, ein geschenkter Sieg. Wer möchte schon gegen einen antreten, der relativ ein bisschen schlechter ist? Ja, da ging es schon mal los. Dann sah ich mich natürlich auf die GNBF, war für mich dieses Jahr das wichtigste Event. Da hat zum Glück alles geklappt. Ich war richtig, Marcel war ja dabei, ich war mit ihm im Hotel, der hat das auch gleich gemerkt, der hat mich ja, hat die Farbe gemacht. Ich war ganz anders, ich war total motiviert, ich war überzeugt, ich war selbstbewusst, weil die Form endlich gestimmt hat, wie es auf der ANBF nicht war. Dann hatte ich gute Konkurrenz, sehr gute Konkurrenz, das war mir auch wichtig, ein starkes Teilnehmerfeld. Ja, und dann ging es halt los, dass ich ja dann auf der GNBF-Bühne auch ausgebuht wurde. Und ja, heute kenne ich die Hintergründe. Und da war ich dann wirklich sehr geschockt. Also das hat mich dann sehr mitgenommen. Ich kann die Hintergründe teilweise auch verstehen oder ich kann sie auch verstehen. Das hat halt auch was mit meiner direkten Art zu tun, dass ich einen Athleten noch vor dem Wettkampf gesagt habe, du pass mal auf, aber die richtige Härte ist jetzt noch nicht so da. Also auf den Bildern sah es mal echt krass aus und er hat mich gar nicht nach meiner Meinung gefragt. Und das ist natürlich ein großer Fehler von mir. Wenn ich nicht gefragt werde, sollte ich dann vielleicht auch meine Klappe halten. Und ich werde mich bei der Person nochmal persönlich entschuldigen. Ich würde das jetzt doof finden übers Netz oder so. Aber ja, auf jeden Fall, dann wurde ich ausgebuht von seinem Team, von seiner ganzen Crowd, sage ich mal. Das war für mich, weil sie haben alle ihn als Platz 1 gesehen und ich wurde halt dann Platz 1. Und das hätte ich auch nicht gedacht, weil seine Form wirklich, abgesehen von der Härte, brutal ist und auch ein Ausnahmeathlet ist. Ja, das hat mich ja halt trotzdem lange, lange mitgenommen. Marcel, habe ich es auch erzählt. Diese Buhrufe, da konnte ich dann so meinen Platz 1 auch nicht wirklich genießen. Ja, und dann ging es ja weiter zur WNBF und dann noch zur NAC. Und da wollte ich halt einfach nur testen, wie hoch kann ich laden, wann bin ich richtig prall. Habe auch wieder überladen, war auch unzufrieden. Habe zwar dennoch relativ gut abgeräumt, aber da habe ich schon gemerkt, nach der Deutschen, jetzt ist es einfach nur so ein Marathon. Ich rette mich im nächsten Wettkampf. Also nach der Deutschen habe ich schon für mich gemerkt, was machst du hier eigentlich? Was soll das noch? Warum willst du jetzt noch einen Wettkampf machen? Noch einen? Ja, den nimmst du noch mit. Wenn du einmal diese Form hast, dann kannst du doch das auch noch machen. Aber ich wurde immer trauriger eigentlich. Ne? Und hat dann sehr schnell gemerkt, nicht so wie bei dir, dass es dann ein bisschen gedauert hat. Ich konnte schon den ersten Platz nach der GMF gar nicht mehr so richtig genießen. Das war nicht so wie letztes Jahr. Letztes Jahr war richtig krass. Da habe ich es richtig lange, ich habe es endlich geschafft. Mein Ziel. Und dann noch gegen Schwarzen. Der war Zweiter. Das war für mich dann nochmal so ein Highlight. Und dieses Jahr war es richtig, schade eigentlich. Aber ich habe da keine Ambitionen mehr, muss ich leider sagen. Das ist auch so, Marcel hat es ja auch gemerkt. Ich habe mich da jetzt auch ein bisschen zurückgezogen. Will auch gar nichts mehr posten oder bin auch ein bisschen die anderen Fragen schon, wie jetzt meine Offseason so läuft, weil ich ja auch groß angekündigt habe, auch nach eurem Podcast. Ich werde jetzt so anfangen mit 2.500. Ich habe mir ein Kochbuch gekauft, ich habe mir Rezepte rausgeschrieben. Dann gehe ich langsam wieder hoch, dann will ich maximal 93 Kilo. Ja, jetzt habe ich wie Marcel in 2 Wochen 14 Kilo. Das ist natürlich krank. Das ist, weiß ich selber. Aber ganz ehrlich, letztes Jahr habe ich fast geheult, deswegen. Und jetzt ist es mir sowas von scheißegal, weil ich will nie wieder auf 5%. Also von daher versuche ich einfach jetzt nur zu...
Meine Frage an dich, Hagen, die geht aber genauso auch an Marcel. Identifiziert ihr euch denn eher als Athleten oder ist Athletsein ein Teil eurer Identität?
Jetzt wird es hier hochphilosophisch vom Lehrer.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Frage um die Uhrzeit.
Also, wir sind hier um 8 beim Aufnehmen, das ist für Marcel quasi schon Schlafenszeit. Der ist schon eigentlich halb im Bett.
Absolut.
Und für mich, ich bin gerade erst heimgekommen.
Also leider sprichst du für mich das genau das Richtige an, was meine Mutter auch schon mal gesagt hat. Hagen, du identifizierst dich und verkaufst dich, sei es über Social Media und sei es bei deinen Freunden, bei der Familie. Du verkaufst dich nur über diesen Sport. Alle verbinden Hagen Franke nur mit Fitness, Bodybuilding und ja, es gibt nichts anderes, Hagen, wie Fitness. Und du hast doch einen Charakter, du bist doch eine Person. Dich lieben doch die Menschen nicht wegen deinem Aussehen. Da muss ich leider sagen, hat sie recht. Ich habe mich immer nur, ja, also um dann auf deine Frage zu antworten, ich glaube, ich sehe mich dann, ja, Hagen Franke nicht als Hagen Franke, sondern ich sehe immer nur den Natural Bodybuilder und verkaufe mich auch darüber oder versuche mich damit zu beweisen oder zu, ja.
Ich meine, deswegen habe ich ja auch gezielt die Frage gestellt, ne? Also die Frage könnte ja Marcel jetzt auch erstmal noch beantworten. Hast du dich denn in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit vorrangig als Athlet identifiziert oder war das athletisch Teil deiner Identität?
Also bei mir ist es ja so, aufgrund der, also die Leute, die auch den Podcast von mir vorher mal gehört haben, die wissen ja, wie ich zu dem Sport gekommen bin. Für mich ist Athlet sein Teil meiner Identität, weil gerade das Bodybuilding, nicht nur alleine, sondern generell Fitness oder auch der Sport hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ohne den Sport, ohne Krafttraining, ohne Bodybuilding wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Deswegen muss ich da eigentlich ganz klar sagen, also das Athletsein ist Teil meiner Identität. Natürlich ist das immer so ein bisschen, man muss das immer von zwei Seiten aussehen. Ich bin natürlich auch der Athlet, der auf die Bühne geht, der natürlich auch super Spaß daran hat. Natürlich ist der Weg dahin ja, von Disziplin und auch viel Verzicht geprägt. Nichtsdestotrotz mache ich das eigentlich gerne. Aber was natürlich auch immer sehr anspruchsvoll ist und was ich viel anstrengender finde eigentlich als den Weg dahin, ist natürlich auch der Weg jetzt nach dem Wettkampf. Und das sind wirklich so Phasen. Es ist halt auch komisch zu sehen, wenn man dann das Gewicht wieder zunimmt, dass die Leute dann zu einem sagen so, ja, jetzt ist ja der Wettkampf vorbei, jetzt kannst du ja eh essen und man sieht das ja. Und ne, so nach dem Motto, ja, jetzt machst du ja eh keinen Sport mehr. Nee, ich mache das ganze Jahr über Sport. Natürlich esse ich nicht immer 100% clean oder nur nach einem strikten Plan, auch in der Offseason. Ich gönne mir natürlich dann auch die ein oder anderen Sachen, wie Kichererbsenkuchen. Nein, Scherz.
Nee, mal, Moment mal, cut, das ist nicht Scherz. Du weißt nämlich eigentlich meiner Frage aus, mein Lieber. Ich habe dich gefragt, ob du Athlet bist oder ob der Athlet Teil deiner Identität ist. Was du jetzt aber gerade gesagt hast, und ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen besser, versuchst du gerade auszuweichen, dass der Athlet eigentlich einen sehr großen Teil deiner Identität eingenommen hat, oder?
Ist auf jeden Fall Teil von mir, selbstverständlich.
Okay.
Also er prägt ja auch im Prinzip meine Persönlichkeit.
Okay, aber...
Also bei mir ist es ganz anders gelaufen, wenn ich kurz eingrätschen darf. Wenn Marcel vom letzten Podcast weiß ja jeder, dass es auch gesundheitlich ihm sehr geholfen hat. Deswegen meintest du, glaube ich, auch, dass du heute nicht der wärst, der du sonst bist, weil es bei dir ja wirklich schon sehr hart an der Operation war oder du wurdest ja auch operiert. Und dir hat der Sport ja, wie gesagt, was ich vorhin meinte mit diesem Fußballer, der sein Knieproblem hat, die hat es ja wirklich dann körperlich und gesundheitlich weitergeholfen.
Ja, das stimmt.
Bei mir war es ja extrem so, wie man es schon rausgehört hat. Ich bin als Adipositas dickes Kind gestartet, wurde immer gehänselt, hatte mit 18 erst die erste Freundin, habe durch den Sport gemerkt, du wirst angesprochen, Mensch, du hast dich ja gut gemacht, wirst sportlich auf einmal, wurdest sonst mal als letztes gewählt, bis jetzt der Erste, bis der Basketballer, der angejubelt wird, der in der Zeitung steht, der die meisten Punkte macht, das reicht dir immer noch nicht, du willst immer noch besser werden und werde dann zum Fitnesssportler und merke, das reicht mir auch noch nicht, das reicht mir auch noch nicht, dann gehe ich auf die Bühne, bekomme das, was ich wollte, Platz 1, das reicht mir auch noch nicht, du musst noch weitermachen, also dieser Druck sich selber und dann immer im Mittelpunkt zu stehen und ich habe jetzt leider erst gemerkt, nach diesen ganzen Jahren, ich glaube, dieses mangelnde Selbstbewusstsein, was du als kleines, dickes Kind hast, hat sich bei mir einfach nur verlagert und das mit den Essstörungen, was du, worum es heute eigentlich auch so geht, hat sich, glaube ich, auch von Adipositas zum Sport, dann noch zum Bodybuilding-Lifestyle einfach alles ein bisschen bei mir verlagert. Ja, ich brauchte immer wieder ein Ziel, um abzunehmen. Das waren die Diäten, das war der Wettkampf. Danach bin ich einfach wieder unkontrolliert in mein altes Muster, wie ich schon immer war, einfach verfressen gerutscht und ohne eine Zielsetzung bin ich nie weitergekommen. Und es kann ja nicht sein, dass ich jedes Jahr eine neue Diät mache, nur um wieder abzunehmen und dann in dieses andere Extreme zu rutschen, was auch nicht gesund ist, und einfach mal jetzt den Mittelweg zu finden, was ich schon seit mehreren Jahren, ich glaube seit 2012, versuche ich eigentlich einen Mittelweg zu finden und komme durch diese eine Extreme immer wieder in die neue. Und da merke ich erstmal, ich muss mit mir selber da im Reinen kommen. Und Marcel merkt man einfach, er lebt das so viel gesünder und integriert das trotzdem so in seinem Leben mit ein. Und bei mir war es immer nur so ein Leistungsdruck. Ich muss der Bessere sein, ich will der Beste sein, ich will gewinnen, ich will der Profi werden. Und jetzt weiß ich eigentlich für mich, ja, aber wofür? Warum noch? Ja, das klingt leider traurig, aber momentan bin ich leider in so einem, ja, hab da keine Zielsetzung mehr. Das ist so, das Feuer ist irgendwie ein bisschen aus. Keine Ahnung, warum.
Es ist bei dir direkt nach dem Wettkampf passiert und es klingt ja, oder es ist ja auch sehr dramatisch, so wie es jetzt auch klingt, wie man es auch hört. Marcel, vielleicht nochmal, um kurz darauf zurückzugehen, das zu vergleichen. Irgendjemand hatte gerade einen Hund oder sowas.
Amy, der arme Fitnesshund.
Marcel, bei dir, wann hat das bei dir eingesetzt? Also beim Hagen haben wir gerade gehört, es war direkt nach dem Wettkampf. Und oder es ging direkt nach dem Wettkampf los, Stück für Stück, mit jedem Wettkampf eigentlich weniger Feuer gehabt. Es war total weg nach diesem Auftritt bei der GNBF. Und jetzt verfällt er in alte Muster. Vielleicht, um das Ganze nochmal, ja, auch wenn das Thema schwer ist zu strukturieren, aber wie ging es bei dir? Ab welchem Punkt hast du gesagt, war das schon, als du nach der ANBF mit den 10 Kilo mehr drauf standest?
Ich musste ganz ehrlich sagen, die Leute, die auch bei mir die Storys verfolgt haben, haben es natürlich auch mitbekommen. Auch der ANBF-Wettkampf, der hat bei mir so ein leichtes Tief hervorgerufen, gerade so am Tag selber und auch an dem Tag danach. Aufgrund dessen, dass ich auch mit der Form da super unzufrieden war, mal abgesehen von der Platzierung auf der ANBF, die irgendwo fernab von 5 oder weiß ich nicht wo war. Also das wurde gar nicht gewertet danach. Und es war aber jetzt für mich eigentlich dann, ich hatte nach der ANBF ja eigentlich nur die Option Vollgas geben, alles versuchen, dass ich bei der GmbF noch irgendwie eine gute Form auf die Reihe kriege oder zu sagen, okay, ich setze alles in den Sand und sage, das war's. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Gedanken gespielt, zu sagen, ich lasse es. Einfach aufgrund dessen, weil ich auch gesagt habe, okay, jetzt da 10 Kilo wieder irgendwie rausholen, das ist schon für den Körper auch heftig, für mich heftig. Aber ich habe ich mir dann auch relativ zügig gesagt, so das bist nicht du. Du hast nicht dafür so viel gegeben und du hast auch nicht dieses Jahr umsonst dann im Prinzip weggeworfen, um zu sagen, jetzt höre ich auf. Ich habe gesagt, entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Aber dann habe ich mir wenigstens nichts vorzuwerfen. Und ich war für die GmbF, war ich super motiviert. Und das war auch, wie gesagt, mein primäres Ziel, dass ich an dem Wettkampftag selber gut aussehe und auch da meine Bestleistung präsentieren kann. Und so wie der Hagen es jetzt hat, dass er sagt, so das Feuer ist weg, ich kann das schon nachvollziehen. Also bei mir ist es jetzt vielleicht nicht ganz so extrem wie beim Hagen. Aber natürlich, klar, wenn der Wettkampf gelaufen ist, dann fehlt natürlich etwas. Und von heute auf morgen ist das Ziel, was man über mehrere Wochen die ganze Zeit vor Augen hatte, erstmal weg. Und danach hat man ja immer so ein kleines Motivationsloch. Und bei mir hat sich das dann ja auch wirklich relativ schnell verloren, dass ich dann halt auch gesagt habe, okay, ich wusste ja schon vornherein, dass ich für nächstes Jahr nichts planen möchte. Dementsprechend hatte ich natürlich direkt keine Zielsetzung mehr.
Mal eine Frage von meiner Seite aus. Ich glaube, ihr werdet die beide unterschiedlich beantworten. Kann es sein, dass ihr nur funktioniert, wenn ihr sehr konkrete athletische Ziele habt?
Ich antworte jetzt mal kurz drauf, weil der Hagen gerade schon noch so in Gedanken schweift. Ja, ganz, ganz klar kann ich das beantworten mit ja. Ich funktioniere in dem Fall immer nur nach Zielen. Ich bin wirklich ein Mensch, der sehr zielorientiert ist. Und ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne plant. Also jemand, der mich kennt, weiß, dass ich gerne alles im Voraus plane und gerne früh genug Bescheid weiß, was wann ist. Und dementsprechend ist für mich eine klare Zielsetzung immer ein Leitfaden, an den ich mich gerne hänge oder hange, also dem ich gerne entlang gehe.
Warum hast du denn dann, wenn du wusstest, ich habe kein athletisches Ziel, weil ich nächstes Jahr nicht auf die Bühne gehen werde, hättest du doch im Prinzip, die Erfahrung musst du ja schon zweimal gemacht haben, weil das ja quasi deine dritte Wettkampfsaison war, dass du dir Ziele außerhalb vom Bodybuilding gesteckt hast, dass du gesagt hast, so, ich fahre jetzt bewusst mal Training runter, Ernährung, komm, fick die Hexe, ist mir scheißegal, esse ich halt einfach, wie mir Spaß macht und setze mir jetzt konkrete Ziele, die ich abseits vom Sport mache. Weil du hast ja eben gesagt, dass du, dass der Athlet ein Teil deiner Identität wäre, aber so wie ich das jetzt erlebe, kommt es mir vor, als wärst du eigentlich nur als Athlet mit einer Identität, weil ansonsten scheinst du dir kein Ziel setzen zu können.
Ja, okay. Ich glaube, jetzt hast du nicht so eine gewisse, ja, okay. Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Das Problem ist da wirklich, wenn du jetzt, oder wenn ich habe das Problem jetzt die ganze Zeit gehabt, natürlich als Athlet oder als jemand, der in der Wettkampfvorbereitung ist, bist du natürlich völlig auf dieses eine Thema, auf diesen einen Bereich fixiert. Dementsprechend ist natürlich erstmal alles in den Hintergrund gerückt. Und für mich sind gewisse andere Sachen natürlich auch eine Zielsetzung, aber die sind ja nicht so primär interessant wie das Bodybuilding. Also Bodybuilding hat bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also ich setze mir da weniger Ziele im privaten Bereich.
Da, wenn ich da aber jetzt mal kurz einschreiten darf, weil ich dazu, denke ich, auch ganz gut was sagen kann. Ich glaube, ich kann Marcel da in gewisser Weise verstehen. Bei mir war es damals auch Bodybuilding, der Wettkampf, das ist ein messbares Ziel. Klar, deine Form beteiligen alle irgendwo subjektiv, niemand wird sie 100% objektiv beurteilen können, aber es ist ein messbares Ziel, wie gut schneide ich ab. Das Training an sich ist auch messbar, das mag ich an dem Sport eigentlich auch so. Es ist planbar, es ist messbar und es ist ganz klar, je nachdem wie viel ich da reingebe, im Sinne von Organisation, im Sinne von Aufwand, im Sinne von Wissen auch, was ich mir aneigne, im Sinne von Umsetzung, das bekomme ich raus und da hat niemand anderes was mit zu tun. Ich bin auch ein Mensch, der das sehr gern organisiert und ich hatte damals auch so, meine Ziele in der Zeit waren die Abschlussprüfung von der Ausbildung, die Ziele in der Zeit waren das Bodybuilding, die Ziele in der Zeit waren noch zwei, drei andere private, aber es waren alles konkret messbare Ziele und ich habe jetzt auch im letzten halben Jahr, ich habe dann wirklich durch das Ausland sagen können, hey, ich lasse es jetzt einfach sein und das hat mir persönlich extrem viel geholfen, da zu sagen und ich habe da auch den Abstand gebraucht, um überhaupt sagen zu können, okay, jetzt hast du hier mal ein Ziel, was nicht rational messbar ist. Weißt du, so, und dass das Glück nichts damit zu tun hat, rational messbare Ziele zu erreichen und jetzt komme ich langsam wieder in die Phase, dass ich sage, ich kann Bodybuilding so nebenbei machen, kann es auch aus Spaß machen und kann dieses rational messbare Ziel trennen von meinem restlichen Leben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen beantwortet und dir eine gute Vorlage gibt, Marcel.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das so locker, wie du das gerade schon formuliert hast, gerne sehen würde, aber es bei mir immer ein Problem ist, dass ich wirklich ein Mensch, ein Kopfmensch bin. Also ich brauche diese Planbarkeit. Und ich habe auch schon mal versucht, wie der Stefan das gerade sagte, jetzt einfach zu sagen, yo, ich fahre jetzt Training runter und ich esse jetzt, wie ich Bock habe. Training runterfahren zum Beispiel geht bei mir gar nicht. Also wenn du mir jetzt sagst, yo, machen wir zwei Wochen Pause, drehe ich am Rad. Einfach weil ich das ist für mich mein Ausgleich zu meiner Arbeit, zu allem.
Und ist es dann auch schon eine Sucht?
Ganz ja. ehrlich, das ist nicht nur eine Sucht, sondern das ist auch, ich wüsste jetzt nichts mit mir anzufangen. Wenn du mir jetzt sagen würdest, yo, du gehst jetzt nicht zum Sport, dann sitze ich hier morgens früh um 3:45, trinke meinen Kaffee und warte darauf, dass ich um 6 Uhr auf die Arbeit kann, weil ich nichts zu tun habe.
Ich bin jetzt mal gemein. Die übersteigerte oder die etwas extremere Variante von dir sitzt da in dem anderen Chatfenster, heißt Hagen, hat einen Schritt mehr erreicht als du und denkt sich jetzt, boah, scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf den Kack nochmal in meinem Leben, mit 5% Körperfett durch die Gegend zu laufen. Ich habe den Erfolg, hätte ich einen größeren Erfolg gehabt, hätte ich noch genauso wenig Bock, hat er ja gerade eben gesagt. Badum, die liebe Technik. An der Stelle explodierte fast mein Computer und wir mussten einen Neustart durchführen.
Keine Sorge, wir haben das Gespräch aber weitergeführt. Ich nutze das jetzt aber mal zur kleinen Werbepause, um darauf hinzuweisen, dass wir von Team Aestheticated auch eine Spotify-Liste haben. Das heißt, wenn euch beim Training mal langweilig ist und ihr Cardio oder sonstiges abgeschlossen habt oder keinen Podcast hören wollt, während ihr unterm Bankdrücken kurz vorm Exitus liegt, schaut doch mal rein, Spotify, Team Aestheticated. Da werden unsere Teammitglieder immer wieder ihre aktuellen Lieblingssongs vorstellen. Das ändert dann auch immer wieder durch, so dass ihr da unterhaltsame neue Songs aus verschiedenen Stilrichtungen euch anschauen könnt. Gut, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil unseres Real Talks.
Ja, wir hatten ja erst Marcells Antwort gehört und ich bin da so ein bisschen der im Zwiespalt oder der Meinung, uns geht's ja eigentlich beiden relativ oder uns geht's ja wirklich gut. Ja, Marcel hat einen erfolgreichen Job. Ich bin jetzt bei der Bundeswehr ein bisschen weiter aufgestiegen, in Anführungsstrichen, und habe jetzt erstmal meine Lehrgänge, die ich die nächsten Jahre erstmal noch abschließen muss, was erstmal wichtig ist. Aber sonst nebenbei läuft ja alles. Ja, wir sind jetzt alleine, haben keine Kinder, haben jetzt keinen, sind jetzt, glaube ich, nicht hoch verschuldet. Und es läuft alles gut. Und man hat jetzt keine Sachen, die man sich so wirklich groß drum kümmern muss. Und da kam natürlich so ein Wettkampfsdiät eigentlich immer recht gut. Also die hat man dann einfach durchziehen können. Je nach Umständen natürlich, jeder hat so sein eigenes Paket zu tragen. Aber für mich muss ich leider sagen, wie du schon richtig angeschnitten hast, ich glaube, wenn man sich mal andere Ziele sucht im Leben, sei es jetzt Familie und sei es die Arbeit, was viel wichtiger ist, ja. Wenn man, sagt meine Mutter auch mal, wenn man das Potenzial nimmt, was wir in den Sport stecken, Marcel und ich und viele andere Athleten und ihr natürlich auch, in andere Lebensbereiche steckt, dann würde man vielleicht auch zufriedener und erfolgreicher in anderen Situationen werden. Aber wenn das andere so nebenbei schon gut läuft, ja, macht man natürlich dann umso mehr und so lieber noch den Sport. Also Marcel hat schon recht, ich könnte auch nicht mehr ohne diesen Sport, aber den Bühnensport und dieses Extreme, muss ich leider sagen, weiß ich nicht mehr, ob ich das so erstmal auf mich nehmen möchte. Weil, wie du schon auch richtig angesprochen hast, ich habe mich, glaube ich, nur noch über diesen Körperkult identifiziert, als Mensch, mich selber als Charakter gar nicht mehr gesehen oder ich verkaufe mich, ja, wie gesagt, nur noch über diesen Sport. Und was ganz schlimm ist, glaube ich, ist dieses Social Media. Man entwickelt da so einen Druck oder man hat da so eine, ich muss das jetzt zeigen, was ich esse und wie viel Kalorien schaffe ich überhaupt zu essen und wie krass kann ich auf 5% Körperfett runtergehen und wie dick sind meine Schenkel und ich mache 20 Bilder, bevor ich das erste davon poste. Das macht dich teilweise wirklich ja, krank, finde ich, ja. Ich traue es mir gar nicht zu sagen, aber ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, da jeden Tag reinzugucken. Gerade in der Diät war es am schlimmsten, sich da mit anderen zu vergleichen. Der andere postet wieder ein geiles Bild und du denkst dir selber, boah, das schaffe ich ja nie, neben den anzutreten oder wie sieht der denn jetzt schon aus? Und das macht dich einfach alles nur noch verrückt, weil du dich so abhängig machst von diesem Sport. Und da muss ich jetzt leider noch sagen, was Richard ja noch meinte, ich finde, das ist der undankbarste Sport mit Zielsetzung, was es überhaupt gibt. In der Offseason hast du nur noch die Kraftwerte, an die du dich orientieren kannst. Und das Einzige, wo du siehst, ob du dich muskulös verbessert hast, ist von Bühnenform zu Bühnenform. Und wenn ich dann sehe, dass ich nicht mal vom Gewicht her höher bin, bei gleicher Härte, nach 3 Jahren, und meine größte Schwäche immer noch die größte Schwäche ist, brauchen wir ja nicht drüber reden. Ich werde niemals den brachialsten Rücken kriegen als Naturalathlet, den ihr gesehen habt. Und Marcel wird wahrscheinlich auch, ohne das Böse zu meinen, auch in 3 Jahren nicht die fetteste Brust wie Arnold Schwarzenegger haben. Und ein Daniel Gildner wird auch nicht Riesenschenkel bekommen, wie jetzt vielleicht Marcel und ich. Und deswegen finde ich diesen Sport einfach nur traurig. Ja, wenn ich jetzt anfange, Fußball zu spielen und ich möchte jetzt jonglieren lernen, kann ich wahrscheinlich in 2 Wochen 100 Mal jonglieren. Wenn ich eine Fremdsprache lernen möchte, kann ich wahrscheinlich in 2 Wochen schon 200 Vokabeln Französisch. Und wenn ich mein Kind oder meinen Hund irgendwas beibringen möchte, wird das wahrscheinlich schon ein paar Wochen die aber ersten Anzeichen bringen.
Ganz kurz, so wie du das jetzt vergleichst, ich verstehe, was du sagen willst, aber ich denke, man muss das ein bisschen relativieren. Du kannst ja jetzt auf einem Natural Bodybuilding-Wettkampf mehrmals den ersten Platz zu machen, nicht vergleichen mit dem Thema, ich will eine Fremdsprache Französisch lernen und lerne jetzt 20 Vokabeln. Also das ist ja dann eher so, ich habe C1-Niveau und will, dass niemand mehr merkt, dass ich kein Muttersprachler bin. Wenn ich das mal so vergleichen darf, weil das ist ja die Pro-Card so. Und Pro-Card ist quasi der Dolmetscher, der das alles fließen kann. Ich weiß, was du sagen willst. Ich verstehe es auch.
Ich hätte jetzt vielleicht eher gesagt, du verkennst ja, was du alles schon erreicht hast. Also du das bist auch, schon ja. ein mit Hunden jonglierender, französisch sprechender, was weiß ich, was den Sport betrifft. Und ich glaube, die Problematik, die ich ein bisschen sehe, ist, dass ihr beide euch hier von Wettkampfsaison zu Wettkampfsaison vor allen Dingen über Instagram gesteuert. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber und ich glaube auch, dass es euch beiden nicht betreffen würde, aber die Anzahl der Wettkampfathleten würde sich um 90% reduzieren, wenn morgen YouTube und Instagram geschlossen hätten. Ja, ich glaube, dass ihr eine etwas fehlgeleitete Zielsetzung hattet, muss man ganz ehrlich sagen. Und das merkt man ja auch immer an dem klassischen, jetzt habe ich nur eine Saison auf dem Buckel, jetzt kann man sagen, was will der labern, ne? Aber man sieht's ja überall. Wettkampfsaison vorbei, zack, alle alten schlechten Gewohnheiten wieder da. Jetzt kann man jemanden wie Hagen, du sagst ja, du bist ehrlich, könnte ich dich auch ehrlich fragen, beim ersten Mal ist es ein Fehler, beim zweiten Mal ist es eine Dummheit. Jetzt ist es bei dir das dritte oder vierte Mal, dass du nach der Wettkampfsaison im Gewicht fast reboundmäßig 15 Kilo nach oben gegangen ist. Also das kann man ja dann keine Dummheit mehr bezeichnen. Und die Frage wäre, warum lernst du nichts daraus?
Tja, jedes Mal, das war ja das, was ich vorhin angesprochen habe und was du auch schon richtig gesagt hast. Ich glaube immer noch, ich werde jetzt wegen sowas nicht zu meinem Truppenarzt rennen, denn dann müsste ich mir private Hilfe holen. Ich glaube immer noch, ich bin kein Hobbypsychologe, aber ich glaube, es ist wirklich diese Essstörung von früher. Mögen jetzt die einen sagen, das nimmt er jetzt als Ausrede, aber ich schaffe es, wie gesagt, nicht. Und dazu kommt jetzt noch erschwerend, da ich eh keine Zielsetzung mehr habe für die nächsten Jahre, momentan in so einem kleinen Loch bin, was Marcel ja richtig angesprochen hat, ist es mir noch mehr egal. Man hört sich doof an, aber eigentlich traurig für einen disziplinierten Athleten, der Gold geholt hat und in der Diät auch wirklich 100% gibt, andersrum aber dann sich dann so in Extreme schleifen lässt und genau das Gegenteil macht. Es ist keine Dummheit, es ist kein Wollen, es ist einfach momentan Gleichgültigkeit, Reflexion, unnötig, das nochmal zu machen. Und momentan merke ich einfach nur wegen dem ganzen Zucker und dem ganzen Kram, ich bin zumindest vom Kopf her und von der Art her, bin ich endlich wieder der alte Hagen, den alle kennen und den eigentlich auch alle so mochten, wie er ist. Und das war ich die letzten Wochen, Monate vor dem Wettkampf nicht mehr. Und so möchte ich auf jeden Fall meinen Freunden und meiner Familie nicht mehr gegenübertreten. Und deswegen ist es mir egal, dass ich jetzt wieder schwammig verlaufen bin mit fast 100 Kilo. Was auch nicht schön ist, weil ich mich so von der Frau jetzt auch nicht ausziehen würde. Aber es ist einfach, durch diesen Sport und die Social Media hat man einfach ein verkacktes, kranke Selbsteinschätzung und Selbstbild.
Das ist, wenn ich dir das gerade einsteigen darf, denke ich, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Du messt dann danach, nimmt 10 Kilo zu und sieht eigentlich im Vergleich zu 95% oder 90% der Bevölkerung, sieht man noch mit 10 Kilo über dem Wettkampfgesicht sieht man einfach prall aus. Alle sehen, dass man Sport macht und man selber denkt sich nur, ach du Scheiße. Man guckt sich alte Bilder an und dann sieht er auf Social Media und denkt, ah nee, da will ich dann nichts mehr posten, weil ich bin ja jetzt fett. Ist das so, oder? Da kannst du mir hundertprozentig zustimmen.
Natürlich.
Und dann ist auch dieses mit dem, immer mit diesen Zielsetzungen bist du da reingegangen und ich mache jetzt hier was und so. Und dann merkst du irgendwann danach, hey, ganz cool, der Tag war jetzt mal schön. Aber danach so mit der ganzen Familie, du erfährst immer wieder die anderen Sachen und denkst dir auch irgendwo, was habe ich da gemacht? Was habe ich mit der ganzen Zeit eigentlich gemacht? Klar, ich habe sie in den Wettkampf investiert, aber wie viel hat mir der Wettkampf gebracht? Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man das hinterfragt. Und auch mit dem Extrem, was du vor uns angesprochen hast, dann in dieses Fressen zu verfallen. Ich finde, man kommt aus einem Extrem und mir fällt es auch dann extrem schwer, dort diese Mäßigung und diesen Mittelweg direkt zu finden. Wenn ich mir das selber angeguckt habe und mir fällt es bis heute dann noch extrem schwer, ich kann sagen, ich gebe jetzt 2-3 Wochen Vollgas und oder ich gebe jetzt Vollgas und achte genau hundertprozentig drauf. Oder ich sage, naja, ich mache es halt so lala nebenbei, aber so diesen Mittelweg, hey, ich gebe jetzt hier mal gut Gas und am Wochenende gehe ich vielleicht einmal feiern. Das fällt mir persönlich immer noch schwer und ich habe halt davor, gab es für mich halt auch nur diese beiden Extreme oder dieses Extrem, hey, ich gebe 100%.
Ja. Jetzt habe ich mal Fragen an euch dann, also vielleicht erstmal an Marcel kurz die erste Frage. Marcel, bist du noch wach?
Ja, ich bin noch wach. Ja.
Jetzt mal ganz ehrlich, wie würdest du dich denn jetzt fühlen, wenn du jetzt den Klassensieg geholt hättest und wärst vielleicht auch noch im Gesamtsieger Und auch noch in Champs of the Champ im Mittelfeld gelandet. Also besser geht gar nicht. Der Tag wäre so geil. Wärst du dann jetzt immer noch in dieses kleine Tief gerutscht, mit deiner Übermäßigkeit zu fressen? Oder würdest du jetzt noch besser gehen? Wärst du jetzt der Instastar? Wärst du jetzt bis heute noch überglücklich? Was wäre dein nächstes Ziel? Was hätte jetzt mit dir diese Goldmedaille gemacht?
Ich denke, das kann ich eigentlich relativ einfach beantworten. Also wenn, ich hatte ja damals gesagt, wenn es bei der GmbF gut laufen sollte, also Platz 1, hätte ich ja auch noch bei der WM teilgenommen in Las Vegas. Dafür hatte ich mir auch extra sogar noch das bisschen Urlaub aufgespart außerhalb der Wettkampfzeit. Und ich denke, es hätte auf jeden Fall für meinen Spaß an der ganzen Sache einiges dazu getan. Und ich hätte natürlich auch klar mit Stolz wäre ich zur WM geflogen und hätte da gerne Deutschland vertreten. Ich denke mal, aber dieses Problem mit dem Essen hätte sich einfach nur verlagert. Also ich denke, ich hätte auch nach der Phase, wenn ich jetzt von der WM oder so gekommen wäre, wahrscheinlich dasselbe Problem gehabt, dass ich mich jetzt im Endeffekt vom Essen her nicht so kontrollieren kann oder konnte, wie ich es gerne gehabt hätte. Wie du das eben schon angesprochen hast, oder auch wie der Stefan das gesagt hat, klar, ich hatte es bei den anderen Wettkämpfen gar nicht, das muss man dabei sagen. Also ich habe bei den ersten beiden Wettkämpfen gar nicht die Probleme mit dem Essen gehabt, wie ich es jetzt hatte. Und man sollte eigentlich meinen, okay, man lernt aus Fehlern. Das heißt, wenn du das jetzt schon vom dritten oder vierten Mal hast, sollte es eigentlich nicht mehr so schlimm sein. Aber ich kann mich davon ganz verstehen. Also das ist so, du kommst in so einen Punkt, wo ich mir auch sage, okay, ich habe ja theoretisch immer noch mein strukturiert Essplan und man isst halt ein bisschen außer der Reihe. Ja, und dann sagst du halt, ja, okay, dann essen wir nochmal ein bisschen was aus der Reihe und nochmal ein bisschen was aus der Reihe. Und dann irgendwann verliert sich das so ein bisschen. Und dann ist es bei mir auch so, dann hat es mal kurz Klick gemacht und dann habe ich auch mal eben, weiß ich nicht, 5000 Kalorien in Form von Eiscreme vernichtet, ohne mit der Wimper zu zucken. Danach ging es mir richtig aber schlecht und ich hatte immer noch Hunger.
Was wäre jetzt denn aber nach der WM, da ich sag mal, du wärst jetzt dahin geflogen, hättest den 5. von 10. der ganzen Welt oder Europa, keine Ahnung, hättest Deutschland super repräsentiert, bist super zufrieden, wärst auch fett geworden. Was wäre dann dein nächstes Ziel? Also wohin soll das dann noch gehen? Was bringt dir auch irgendwann der Weltmeistertitel, ganz ehrlich? Ich glaube, wo Stefan darauf hinaus wollte, wo er uns jetzt öfter schon gefragt hat, ich kann mir vorstellen, wenn wir mal die richtige Frau finden und haben auch wirkliche Familienplanung oder sagen im Job, ich will jetzt da ein bisschen mehr erreichen oder ich habe jetzt ein neues Hobby gefunden, was mir total Spaß macht. Ich glaube, wenn sich so die Prioritäten verlagern, wird es, glaube ich, einfacher, davon so ein bisschen wegzukommen. Und das meinte ich ja vorhin. Ich glaube, da es uns aber in Anführungsstrichen privat normal und recht gut geht, dass wir im Leben stehen mit unseren 30 Jahren und keinerlei wirklich große Verpflichtungen haben, fixieren wir uns noch zu krass auf diesen Sport und nur auf dieses, ich muss das zeigen, ich muss da geil sein, ich will das den Leuten beweisen. So ist es leider bei mir. Ich kann jetzt natürlich nicht für dich sprechen, aber da möchte ich eigentlich gerade so ein bisschen rauskommen. Das habe ich erst seit diesem Wettkampf dieses Jahr so gemerkt. Und ich habe auch, du bist motiviert, auf eine Offseason wieder reinzukommen und irgendwann dich zu verbessern, Platz 1 in 1, 2, 3, 5 Jahren zu holen. Ich momentan, aber wie gesagt, habe erstmal eigentlich, versaut zwar den Satz, aber mit dem Thema abgeschlossen. Weil wie gesagt, auch die Pro-Card würde mich heute nicht zum besseren und fröhlichen Menschen machen.
Ich denke, Hagen hat im Grunde genommen das gesagt, worauf ich hinaus wollte. Jetzt will ich nicht, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, man soll Kinder in die Welt setzen, damit man dann Bodybuilding betreiben kann, damit man nebenher was hat. Oder es gibt auch genug, die Single sind und die wunderbar damit funktionieren. Aber so muss halt nicht jeder funktionieren. Ich denke, ein wesentlicher Punkt, und das war das, was ich mit dem Athlet als Identität oder der Athlet ist Teil der Identität, darauf hinaus wollte, ist, wir brauchen schon Ziele in unserem Leben neben Bodybuilding, weil Bodybuilding sonst genau das ist, was Richard gesagt hat, und zwar ein sehr undankbarer Sport, gerade im Naturalbereich. Und was machst du dann? Du hangelst dich von, und das ist ja der klassische Bodybuilding-Lifestyle, wie er heute gelebt wird. Du gehst von Wettkampfvorbereitung in Off-Season. Und eine Off-Season sieht eigentlich meistens aus, schnell fett werden, ein extremes Problem mit der Selbstwahrnehmung haben, dann wieder so einen Mini-Cut einlegen von mehreren Monaten, um verzweifeltes Fett wieder runterzubekommen. Also direkt 2 oder 4 oder 8 Wochen Diät, dann wieder 3 Monate fressen, dann wieder, oh scheiße, ich muss wieder eine Diät machen, sonst sehe ich ja furchtbar aus. Das ist also Essstörung, 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 Essstörung aneinander, bis man wieder in die Wettkampf-Diät geht. Also für die meisten Hobby- oder Amateur-Bodybuilder in Deutschland im Naturalbereich ist doch der Zeitraum zwischen Wettkampf und Wettkampfvorbereitung eigentlich nur ein ewiges Essstörung hin und her, in dem verzweifelten Versuch, wann kann ich wieder in die Wettkampfvorbereitung gehen. Wenn man das von wenn man es von außen betrachtet, müsste man doch hands down sagen, wir gucken uns hier eine Horde von extrem kranken Leuten an. So, jetzt ist die Frage, warum sind die krank? Also sie sind meines Erachtens krank, weil wahrscheinlich die Zielsetzung und die Betrachtung auf den Sport eine falsche ist. Ich kann ja nicht den Sport zum Sündenbock für mein Fehlverhalten machen, indem ich sage, der Sport zwingt mich dazu. Also ich mache ja aus freien Stücken diesen Sport. Wie ich immer wieder auch meinen Athleten sage, geh mal nach Afrika und sag einem Kind, was kurz vorm Verhungern ist, ich will jetzt nur 1500 Kilokalorien essen, weil ich möchte auf der Wettkampfbühne. Das zeigt dir ein Vogel und meint, du hast nicht mehr alle Tassen im Brett, während es kurz vorm Verhungern ist. Also was wir hier machen, machen wir ja doch aus sehr freien Stücken.
Mars, bei dir hattest du überhaupt keinen Tief nach dem Wettkampf? Ging es bei dir direkt geregelt weiter?
Meinst du mich jetzt?
Ja, weil du redest jetzt hier so und es würde mich freuen, wenn du das nie so hattest, aber es klingt halt so, ja, also ihr drei habt es ja voll verschissen und bei mir, da läuft's.
Nö, ich hatte das auch. Ja. Ich bin ja von Philipp Rauscher gecoacht worden. Philipp hat die ganzen Coaches vorher instruiert und gesagt, hört euch das und das und das an, um nicht in eine Essstörung zu verfallen. Also ich habe mich schon relativ exzessiv damit auseinandergesetzt. Jeder weiß ja, dass ich mittlerweile viel mit Team 3D zu tun habe. Und die haben auch dieses im englischsprachigen Bereich Recovery Diet ja im Moment durchgesetzt. Und da habe ich relativ viel mitgenommen, was mir geholfen hat. Also was zum Beispiel Marcel sagte, ich hätte mein 5000 Kilokalorien Eis nur verlagert nach hinten. Kann ich dir auch ganz klar sagen, warum es so ist. Dein Körper hat einen bestimmten sogenannten Setpoint, in dem dein Körper sich mit Körperfett wohlfühlt. Und du kannst so lange eine, wie heißt sie hier, Reverse Diet oder sowas probieren zu machen. Du kannst so viel Salat essen und clean deine Walnuss, Olivenkernen oder sonst irgendwas da drauf tun. Dein Körper wird unweigerlich zu diesem Punkt zurückkommen wollen, weil nur in dem funktioniert dein Körper. Also wir sind ja nicht dafür gemacht, auf einer Bodybuilding-Bühne rumzulaufen. Wir sind evolutionär gemacht, zu überleben und unsere Rasse weiter am Laufen zu halten. Ja, mit dem Wissen
Hagen
im Hinterkopf.
Hagen ist quasi nicht fett geworden, der ist nur am Überleben.
Hagen sorgt für den Fortbestand der Menschheit.
Ja, Hagen ist der extrem große Neandertaler mit der schweren Keule, der alles kaputt haut. Und da er sich jetzt leider davon weggehungert hat, will der Körper wieder dahin, damit Hagen uns verteidigen kann. Also einen schmalen Lauchlappen wie mich irgendwie vor dem Aussterben beschützen kann.
Aber da musst du echt sagen, hast du das richtig angesprochen, weil ich habe echt extrem schnell gemerkt, auch jetzt an meiner Libido, endlich mal nach 3 Wochen, dass da doch noch irgendwie sich was regt, irgendwo komisch unten. Hätte ich ja nicht mehr gedacht. Hast du auf jeden Fall recht, dass je schneller du natürlich, nicht so extrem schnell wie Marcel und ich jetzt vielleicht, dass man in 2 Wochen da fast sein altes Gewicht wieder drauf hat, das ist wahrscheinlich schon krank. Aber ich muss sagen, je schneller das jetzt passiert ist, bin ich vom Kopf her, habe ich extrem schnell gemerkt, dass ich wieder richtig gut gelaunt bin. Also diese Phase will ich auch gar nicht missen. Aber dass man natürlich dann weitermacht und weitermacht, Marcel hat es ja auch gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war, man hat einfach jetzt, oder ist bis heute noch so bei mir, wenn es was kostenlos oder bei Mutti zu essen gibt, ich esse dann wirklich auch alles auf, wenn was übrig bleibt von den anderen. Ich esse eigentlich nur noch, bis der Bauch wehtut und bis es schmerzt. Also ich habe gar kein Hungergefühl mehr. Und das ist, kann, glaube ich, nicht normal sein. Und das ist auch, glaube ich, ein Teil dieser, wie du sagst, Essstörung. Weil warum höre ich nicht einfach auf, wenn ich sage, ich habe jetzt 3 Stücken Kuchen, es reicht? Warum muss ich den halben Kuchen dann aufessen? Ja, und danach denke ich so, warum hast du es jetzt eigentlich gemacht? Ja, wofür?
Darf ich was dazwischen fragen? Hast du in deiner Diät Refeed-Tage gehabt, Diätpausen gehabt?
Kalorisch habe ich schon gehört. nee, leider nicht. Leider nicht. Also ich habe es bei Patrick Teutsch, der sein Team, habe ich auch gut verfolgt. Die hatten so eine Pause, eine Woche mal einfach, um den Körper nochmal kurz Ruhe zu gönnen, um mal sich was zu gönnen. Und Bei mir war es leider mal so, obwohl ich ziemlich früh angefangen habe, 7 Monate, von 103 auf, wie gesagt, das Tiefste waren jetzt 80, 81 in 7 Monaten, muss ich sagen, war es dennoch immer so, dass das Gewicht irgendwann stehen geblieben ist. Das kennt Marcel wahrscheinlich auch oder ihr auch eure Vorbereitung. Irgendwann sagt der Körper natürlich, nö, jetzt komme ich damit klar. Das Extreme reicht mir so. Und dann nebenbei natürlich von der Bundeswehr noch, ich habe ja Lehrgang nebenbei gehabt und war jeden Tag draußen und musste marschieren mit im Wald rumlaufen mit 30 Kilo Gepäck. Also es war eine Horrorvorbereitung. Ja. Mein Coach hat gesagt, dass du das noch so unter diesen Umständen ohne Urlaub weiterhin durchziehst und dein Essen mit raus im Wald schmuggelst, deine Thunfischdosen und alles vorkochst und dann morgens um 4 raus musst mit 30 Kilo Gepäck und Waffe. Respekt. Aber ich wollte es halt durchziehen. Ne? Und da muss ich sagen, hatten wir es leider nicht, trotzdem nicht. So eine Pausen, Refeeds gab es vielleicht ein, zwei Mal ein bisschen mehr Reis. Und sonst ging ich halt wirklich immer weiter nach unten. Ne?
Das also, war. Ich kenne ja jetzt deinen Coach und ich bewundere, das kann man wahrscheinlich auch offen hier an der Stelle sagen, ich glaube, Mirko ist dein Coach, ne? Mirko Burger.
Mhm.
Ja, ich bewundere Mirko wirklich für all das, was er erreicht hat, weil das der uns ja vormacht, wie man im, ich sag mal, höheren Alter, Mirko, solltest du das hören, du bist ein alter Sack, ich hab's gesagt, hier auch noch den Vize machen kann beim Natural Mr.
Willst
Olympia.
Willst du jetzt hier deinen Titel abgeben als alter Sack?
Der ist wirklich noch älter als ich, aber er ist auch deutlich erfolgreicher als ich und sieht auch besser aus. Aber er hat noch weniger Haare. Ich muss jetzt sagen, da müsste Mirko was zu sagen. Ich möchte jetzt auch nicht über Nicht-Anwesende irgendwie was sagen. Von dem, was du schilderst, hätte ich jetzt als dein Coach gesagt, ich mache keine Wettkampfvorbereitung mit dir, weil 107 Kilo ist als Ausgangsbasis einfach zu schwer. Um dich dann auf Wettkampfform zu ziehen, muss man dich halt so durch eine extreme Diät scheuchten, die eigentlich missachtet, was dein ganzes Umfeld ist. Und mit der Bundeswehr hast du also körperlich die extremste Anstrengung, die du mehr haben kannst, außer du würdest am Bau arbeiten. Und du, meines Erachtens sieht man ja den Erfolg einer so extrem radikalen Diät hinten raus, weil du jetzt voll in der Essstörung drin bist. Ja, also wenn du eine Diätpause dir gegönnt hättest, wenn du jetzt gesagt hättest, ich mache 30 Wochen Diät und mache alle 8 Wochen eine Woche auf haltekalorischem Niveau eine Pause. Wenn du auf Haltekalorien bist, kannst du nicht zunehmen. Du nimmst Darminhalt zu, aber du nimmst kein Fett zu. Ja, und gönnst dir auch ein paar Dinge, dass du versuchst, Abstand zu einer Wettkampfdiät zu gewinnen. Und alleine das hätte dich wahrscheinlich schon ein Stück weit davor bewahrt, jetzt in ein totales Loch zu fallen.
Refeed-Tage. Ja, da muss ich dir leider den, wie sagt man, muss ich dir leider deine Aussage nehmen. Ich habe es extrem gemerkt, ich habe dir ja vorhin gesagt, dass ich bei der ANBF zu schwer war, weil ich selber mir einen Cheat Day eingebaut habe, was in der totalen Eskalation geendet ist. Es waren wahrscheinlich nachts. Ich habe wirklich Bauchkrämpfe gehabt, habe noch versucht zu brechen. Es ging nicht mehr. Ich habe wahrscheinlich wirklich 5.000 oder 7.000 Kalorien mich durch die ganze Wohnung gefressen, weil ich weiß heute nicht mal, warum ich es gemacht habe. Mein Kollege aus dem Team Burger durfte vorletzten Treffen zur Meisterschaft sogar, eine Woche vor der ANBF, waren wir beim letzten Formcheck. Und Konstantin, der auch einen dritten Platz gemacht hat, seine erste Diät gemacht hat, ein guter Kumpel aus Bayern, und der durfte immer ab und zu mal eine Pizza essen, weil er war gut in Form, war schon relativ tief mit den Kalorien und er hatte zweimal diese Sheets. Ja, und dann dachte ich mir, hey, ich bin doch schon viel härter. Warum darf ich denn nichts essen? Und dann hatten wir, Mirko und ich, immer halt unser Gewichtsziel. Das war das Problem. Wir hatten immer das Problem, ich war noch zu schwer, war schon gut in Form, aber ich wollte ja immer in die bis 82-5er-Klasse und ich war immer bei 84, 85 und war schon gut trocken. Wir mussten immer weiter runter und weiter runter. Wir wollten unbedingt in diese Klasse. Und man muss dazu sagen, weil du meintest, Mirko hätte mich vielleicht gar nicht annehmen dürfen. Ich war ja schon relativ, habe mich erstmal alleine, was heißt runtergehungert. Ich habe die Diät allein angefangen und hatte mit Mirko schon nebenbei geschrieben. Er hat mir nur ein paar Tipps gegeben. Ich wollte eigentlich wieder zum Team Troja, da wo ich letztes Jahr auch war. Na, da mir Mirko umsonst schon so lange geholfen hat über Monate, wo ich dann irgendwann schon so bei 90 oder bei 94, 92 Kilo war, habe ich ihn gefragt, Mensch, wir kennen uns jetzt schon so ein bisschen übers Schreiben, würdest du mich nicht komplett vorbereiten? Das war jetzt ein bisschen kurzfristig, aber ich würde mal Nico dann Bescheid sagen, dass ich doch wechsle und ich fühle mich wohl bei dir. Ja, okay, können wir gerne machen. Und ich habe von Anfang an gesagt, Mirko, die Lehrgänge gehen weiter und es wird jetzt immer härter. Ich muss jetzt in den Gefechtdienst, das ist nur draußen 3 Wochen im Wald. Okay. Und ja, ich habe immer gesagt, Mirko, es kann sein, dass ich auch 4 Wochen, 6 Wochen vor dem Wettkampf einfach absage. Damit mussten wir immer rechnen, das habe ich auch auf den Kauf genommen. Aber ich denke mal, ihr könnt mich da auch verstehen, wenn du schon so weit runter bist und bist nur noch vielleicht 8 Wochen, 12 Wochen vor dem Wettkampf, dann ziehst du den Scheiß einfach durch, auch wenn du 40 Grad Fieber hast. Das ist dir dann einfach egal. Da kann nichts mehr kommen. Und wenn ich da halt auch noch 20 Kilometer am Tag marschiert bin, es war mir wirklich egal, aber die besten Voraussetzungen war es nicht. Aber danach fragt keiner auf der Bühne. Es fragt keiner, Marcel, was hast du für Schicksalsschläge in der Familie eingenommen? Es fragt keiner, ob deine Tochter krank ist oder ob dein Studium, deine Prüfung nicht geschafft hast. Du musst an dem Tag funktionieren. Und das ist halt auch so bei dem Sport, dass, ja, ist doch sehr hart, ne?
Ja, gut, 2 Dinge dazu. Das erste, ich hatte nicht gesagt, Mirko hätte dich nicht annehmen sollen, sondern ich hätte dich nicht angenommen, weil ich gesagt hatte, die Ausgangslage ist zu schwer. Ich will das Mirko nicht unterstellen, das sagte ich ja, ich rede eigentlich nicht über Nicht-Anwesende. Und zum anderen hat er ja dann mit dem Teamkollegen allen Anschein nach schon sowas wie ein Refeed erlaubt. Ich finde immer, ein Refeed ist nicht ein Cheat. Mhm. Ne? Ein Cheat-Day, wenn man sich mental sagt, ich mache einen Cheat, ich schummle, dann kann das in dem resultieren, was du gesagt hast. Ich esse 5.000, 7.000 Kilokalorien und stopfe alles rein, was bei 3 nicht auf die Bäume gesprungen ist. Einfach, weil ich mit der mentalen Einstellung da rangehe, ich schummle. Ich refeede ist ja was anderes. Ich refeede ist strategisches Aufladen von Kohlenhydraten unter der Berücksichtigung von mentaler Zufriedenheit im Endeffekt wieder. Ja. Also ich kann einen Refeed natürlich auch mit Süßigkeiten gestalten, indem ich mehr vorher kalkuliere und einplane. Aber ein Cheat ist immer problematisch, deswegen benutze ich die Vokabel nicht so gerne. Genauso wie ich eigentlich ungern Off-Season sage. Ne? Off-Season klingt immer wie die Erlaubnis, jetzt hier fetter Sack zu sein.
Fett zu werden, ja. Aber dann frage ich dich was anderes, weil du meintest, hätte ich vorher diese Refeeds kontrolliert öfter gemacht, wäre ich vielleicht nicht ganz so extrem abgerutscht und jetzt in diesen Heißhungerattacken-Essstörungsbereich gerutscht. Aber dann frage ich dich, warum bin ich an meinen Ladetagen, meistens ab Donnerstag oder Freitag vor den Wettkämpfen, an den Sonntagen nach den Wettkämpfen, es waren ja bei mir 4 Stück, das heißt, ich hatte 4 Sonntage, ich bin in allen Bereichen, sei es an den Ladetagen selbst, am Wettkampftag oder wie gesagt an den Sonntagen danach, extreme, sobald ich die ersten süßlichen, kohlenhydratreichen Lebensmittel in meinem Speichel hatte, konnte ich gar nicht aufhören. Also es ging immer weiter und ich musste mich sowas von der Art bremsen, hab mich bei Mirko schon abends entschuldigt. Ich glaube, ich habe zum Frühstück heute mit meinen Eltern nach dem Wettkampf, der Sonntag, ich glaube, ich habe zu viel gegessen. Und er hat nur gesagt, Hagen, du sollst dir vielleicht maximal ein Schnitzelbrötchen gönnen, ein bisschen was Herzhaftes, aber ab Montag geht es dann gleich mit Entladen los. Ich so, ja, Chef, mache ich. Und dann habe ich da aber Sonntag früh beim Frühstück mit den Eltern im Restaurant oder Hotel dermaßen eskaliert, dass ich abends noch 4 Stunden Sport gemacht habe, weil ich schon wieder so Angst hatte, ich muss den ganzen Scheiß ja auch wieder ab Montag rauskriegen und wieder entladen, damit ich Donnerstag für den nächsten Wettkampf wieder aufladen kann. Worauf ich hinaus wollte ist, ich konnte mich da schon nicht mehr zügeln und habe schon gedacht, Hagen, wenn du jetzt schon mit an den normalen Ladetagen für den Wettkampf nicht bei 600 und 800 Gramm bleibst und bei der WNBF und beim NAC einfach mal bei 1 bis 2 Kilo Kohlenhydraten schon warst an diesen 3 Tagen und dann nicht wunderst, dass du überlädst und schwammig aussiehst, brauchst du dich auch nicht wundern, dass du unzufrieden bist. Und bei der GNBF war es der einzige Wettkampf, wo ich ehrlich gesagt habe, mich an den Plan 100%ig dann auch halten konnte. Und da war ich auch am motiviertesten und habe auch gewonnen. Das muss man wirklich, ja, also ich kann leider nicht davon sprechen, hätte ich das jetzt öfter gemacht. Ich habe da schon gemerkt, dass ich einfach ausschalte.
Ich muss da auch eingreifen. Ich muss auch sagen, vielleicht mit etwas mehr Reis geht das noch, aber gerade wenn man so sagt, man gönnt sich mal was anderes wieder, was mit Geschmack. Gerade in den letzten Wochen war für mich auch nur ein Eis zu essen, wäre für mich nicht möglich gewesen, deshalb habe ich es direkt weggelassen. Oder nur eine Schüssel irgendein Müsli, was nicht nur stumpf Haferflocken mit Zimt und Wasser, wenn es gut läuft, Milch und Frischkäse halt zu essen, da hätte es bei mir volle Bude ausgehakt. Da hätte ich auch, wenn ich da mir so ein Schokomüsli genommen hätte, eine Schale ging nicht. Ich habe gleich nichts gekauft, weil ich wusste, wenn du anfängst, eine Schale zu essen, isst du alle Packungen, die du da hast. Ob das eine ist oder 2 oder 5, ist scheißegal.
Ja, aber habt ihr denn in eurer Diät auch so Süßigkeiten regelmäßig jeden Tag gegessen oder waren die vom...
Das muss ich sagen, das kann ich persönlich auch jetzt, wenn es mir selbst in der Off-Season extrem schwer, wenn ich sage, ich will meine Kalorien regelmäßig halten, dann esse ich mal, jetzt auch in der Offseason, dann esse ich Obst. Gut, in der Offseason geht es manchmal noch mit einem Eis, aber ich finde es extrem schwer, sobald ich irgendwo in der Diät bin, wenn ich da ein Eis esse, das ist dann oder so, nee, völlig eskaliert.
Das geht gar nicht. Also, Stefan, du meintest ja wahrscheinlich, ob wir uns auch in der Diät mal so das halt in den Kalorien mit einberechnet haben. Ich habe viele Athleten hier, Florian aus Magdeburg und auch Broset macht es ja auch und auch der Louis aus München, die haben noch fast bis zum Schluss, haben ihre Oreo-Kekse, haben ihren Apfelkuchen vom Bäcker, haben das und das mit eingerechnet. Hey, Kalorien sind Kalorien, mag auch alles stimmen. Aber wenn ich mich entscheide, bei mir war es nach Ostern, der 3. April, ich gehe jetzt in die Wettkampfdiät, dann habe ich, so gut es geht, man, vielleicht gab es doch mal ein, zwei Tage in einem halben Jahr, wo ich meinen Riegel gegessen habe. Aber wenn ich auf Diät bin, bin ich einfach nach Mirkos Plan, das fand ich super, total oldschool, dann bleibt es jeden Tag derselbe Kram und ich reduziere irgendwann einfach nur die Menge und die Kohlenhydrate.
Preisfrage. Und jetzt bist du nach der Diät 14 Kilo schwerer, unzufrieden und bei den alten Essgewohnheiten.
Aber
zufrieden natürlich jetzt nicht 100% vom Körperlichen her, aber vom Geiste und vom Wesen her auf jeden Fall.
Jetzt ist die Frage an dich, Steve. Denkst du, dass wenn ich zwischendrin immer mal einen Snickers esse, dass es mir dann besser geht? Weil ich finde es extrem schwer, dann dort einen Snickers zu essen oder mir den reinzufinden.
Nein,
was ich noch gemacht habe, beispielsweise, um das jetzt mal abzuschließen, ich habe dann bis, ich glaube, Anfang, Mitte März, da war ich noch mal Skifahren und danach habe ich abends mir noch meine Pizza immer selber gemacht, bis Anfang April oder so. Das ging immer noch, aber ich habe die Pizza halt selber gemacht. Ich wusste genau aufs Gramm genau, wie viel da drin ist. Aber ansonsten...
Also es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Ja? Es gibt nicht die Diät, die mit jedem Athleten funktioniert. Es gibt den Athleten, der mit dem Old-School-Ansatz super funktioniert. Es gibt den Athleten, der mit der Flexible Diet, ob jetzt der Chris aus unserem Team oder hier Brosep, super funktionieren. Ja, das muss man immer auch auf den Menschen ein bisschen drauf achten und auf vieles drumherum. Ich finde, Coach, jeder kann einen Athleten so coachen, dass der auf eine Wettkampfbühne geht. Die Kunst des Coachings ist aber zu gucken, dass der Mensch danach nicht völlig kaputt ist und dass er auf dem Weg dahin nicht zum größtmöglichen Arschloch mutiert ist. Ja, also ich kann jeden irgendwie so triezen und kaputt machen, dass der auf so eine Bühne drauf geht. Aber wenn der mit der Trophäe von der Bühne runterkommt und alle Leute sagen, ach, das blöde Arschloch hat jetzt eine Trophäe, dann habe ich doch nichts gewonnen. Ja, ist mir doch lieber, der geht mit der Plakette von der Bühne und sagt, ich bin nur Siebter geworden und alle Leute freuen sich extrem, sagen, und du bist ein vernünftiger, guter, liebenswerter Mensch gewesen und wir hatten Spaß mit dir in dieser Wettkampfvorbereitung, als dass man sich irgendeinen Scheiß da ins Regal stellen kann, wofür denn, ja? Kein Schwein interessiert, was du für eine Bodybuilding-Trophäe in deinem Regal hast, aber wenn du allen anderen Menschen drumherum ein riesen Arschloch warst, das wird die Leute interessieren, daran erinnern die sich. Und um mal auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt. Es gibt nur eine Sache, die ich ablehne. Wenn irgendjemand eine Diät mit seinen Athleten macht, die Lebensmittel kategorisch ausschließt, muss er sich bewusst sein, dass er einen Jojo-Effekt erzeugen wird. Ja, wenn ich weiß, ein Athlet liebt Magerquark, weil das ist, hey, das Superprodukt. Und er geht zu einem Coach und der Coach sagt, Magerquark kannst du nicht nehmen, wird die Haut von dick. Also ich muss den Magerquark jetzt streichen. Muss ich mich ja nicht wundern, dass wenn die Wettkampfdiät drum ist, der Typ sich wahrscheinlich in einen Bottich von Magerquark reinstürzt und versucht da drin zu schwimmen. Also dasselbe ist mit Süßigkeiten. Klar, es gibt, eine Kalorie ist eine Kalorie, Punkt, Ende, aus. Jemand, der das anders behauptet, der meint, eine Kalorie ist keine Kalorie, der hat keine Ahnung von Grundlagen der Biologie oder was auch immer, wenn man da als Thermophysik da nimmt oder sonst irgendwie. Ne? Nur, du musst dich ja mit dem Menschen genau auseinandersetzen, den du da coachst und genau wissen, wie der funktioniert. Deswegen kann ich jetzt nicht die Antwort geben, ein Snickers ist die Lösung.
Ja? Ich verstehe, was du meinst, aber jetzt beispielsweise bei mir, Müsli finde ich super geil und Pizza, aber Müsli und Pizza raste ich halt auch in der Off-Season aus. Also egal wann, da kann es bei mir immer passieren, dass es total eskaliert.
Ja, dann würde ich jetzt erstmal mit dir... Da müsste man jetzt erstmal mit dir daran arbeiten, dass du ein gesundes Verhältnis zu bestimmten Lebensmitteln entwickelst. Wir reden doch nicht über eine Wettkampfdiät in dem Moment. Wir reden doch erstmal über sogenannte Habits, Gewohnheiten. Ja, ich habe auch mal ein Trigger-Food. Wenn du mir Lakritze da hinlegst, dann kann ich hier 500 Gramm Lakritze wegfressen und mich selbst bedauern für 3 Tage. Weil es einfach Lakritze ist. Ja, das ist mein Kryptonit.
Gut, ich weiß aber darüber Bescheid und das, was ich dann wahrscheinlich machen werde, ist, ich werde mir in einer Wettkampfvorbereitung wahrscheinlich keine Unmengen Lakritze zu Hause aufverwahren, weil ich werde sie nicht auf den Tisch legen, wo ich sie jeden Tag sehen kann und eine Krise kriege, wenn ich reinkomme und sehe die Lakritze da rumliegen. Aber
Stefan, wenn ich mal kurz also meine Meinung dazu sagen darf, also klar. Ich kann das natürlich verstehen und bei Marcel habe ich ja auch ziemlich oft noch Wochen vorher kritisiert, warum er sich noch so ein Popo-Eis da reduziert reinhaut, warum er sich jetzt noch eine magere Pizza macht und so. Da habe ich natürlich auch mal so in meiner Laune schon, weil ich so schlecht drauf war, gesagt, Marcel, so wirst du nie richtig hart. Du musst oldschool sein, du musst weiter runter, du bist eh nicht zufrieden mit deiner Form, du musst das jetzt alles weglassen. Tut mir natürlich im Nachhinein auch leid, ne? Weil ich immer nur dachte, bei mir war es so, hätte ich jetzt ein Snickers oder eine Pizza in der Wettkampfdiät gegessen und ich wäre nicht Erster geworden oder ich wäre nicht zufrieden mit meiner Form, hätte ich leider, weil es ein dummer Gedanke ist, eine dumme Einstellung, mir immer vorgeworfen, es lag an dieser einen Pizza, es lag an diesen Snickers, auch wenn ich an diesem Tag in der Kalorien geblieben wäre oder bin, nicht mal drüber gekommen wäre. Es hat nichts gemacht mit der Form. Ich weiß das auch. Hätte mein Kopf das einfach nicht mitgemacht, zu wissen, Franke, warum hast du jetzt den Snickers mit 150 Kalorien gegessen und hast dir einfach nicht zwei Eier und davon ein Eigelb mit ein bisschen Speck in die Pfanne geworfen bei der gleichen Kalorienmenge und hättest ein besseres Gewissen. Das wäre so mein Problem bei der Sache. Gar nicht mal, dass ich dann ausraste und jetzt 5 Snickers esse, sondern einfach nur, ich hatte schon Angst, wo ich einen Löffel, Teelöffel mehr Erdnussbutter als geplant einen Tag gegessen hatte, hatte ich danach ein schlechtes Gewissen. Obwohl es eigentlich Erdnussbutter ja nicht so schlecht ist. Ja, das ist krank. Das ist halt, ja.
Sowas. Wie sah das denn bei dir aus, Marcel? Wie war denn bei dir das Verhältnis? Der Hagen hat es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, deine Essgewohnheiten.
In der Diät jetzt?
Ja.
Also ich habe ja prinzipiell auch, wie der Hagen gesagt, den Oldschool-Plan gemacht. Also was heißt Oldschool? Ich beschränke mich eigentlich immer darauf, dass ich ja regelmäßig immer dasselbe zu Mahlzeiten auch esse, weil das für mich auch ganz gut funktioniert, weil ich genau wie du das Problem habe, wenn ich sage, ich kaufe mir einen Snickers, dann kann ich mir einen Snickers kaufen, dann ist das okay, dann esse ich das. Kaufe ich mir eine Packung Snickers, esse ich die Packung Snickers. Weil das eine Snickers triggert bei mir dann immer dieses, oh ja, dann ist noch eins und noch eins, bis die Packung leer ist. Also ich bin auch einer, der so einen Eisbecher grundsätzlich immer komplett leer macht. Ich habe es schon versucht, den Hype in den Schrank zu stellen, sei es in der Diät, sei es in der Off-Season, ich esse die immer. Ganz klipp und klar, ich esse die immer. Deswegen, also so eine flexible Diät ist für mich eher weniger was. Das mit der Pizza hat mal ganz gut funktioniert, aber auch weil Pizza für mich jetzt nicht so ein Essen ist, wo ich sage, wow, das ist für mich Cheat-Food, wie andere das vielleicht sehen oder so. Also ich sehe halt eher so Süßkram als Sachen, die jetzt nicht so unbedingt mit in meinen Ernährungsplan reinkommen. Aber alles andere finde ich flexibel, weil ob ich jetzt selbstgemachte Pommes mache oder ob ich mir mal einen Burger esse oder so, das ist für mich jetzt kein Cheat-Food. Das ist ganz normales Essen, was natürlich in der Diät eher weniger vorkommt, einfach weil es halt vom Nahrungsvolumen sich nicht lohnt. Ne, warum soll ich mir Nahrungsmittel oder eine Pizza mit 1000 Kalorien essen, wenn ich gleichermaßen, weiß ich nicht, 300 Gramm Hähnchen und 2 Tüten Reis essen kann. Das ist für mich vom Nahrungsvolumen deutlich mehr wert. Und da ich halt in den Kalorien ja auch immer so weit runter muss, bin ich eher so der Fan von mehr Volumen. Ja, also wenn die Kalorien so niedrig sind, dann spare ich da auch lieber ordentlich und esse halt die Nahrungsmittel, wo ich weiß, ich werde satt. Die funktionieren bei mir und davon kann ich dann mehr essen als sonst.
Ja, ich also wollte auch nochmal kurz eingehen hier auf dieses Flexible Dieting, wobei wir ein bisschen die Uhr im Blick halten müssen, weil ich glaube, wir haben jetzt schon den sensationell längsten Podcast aller Zeiten aufgenommen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich würde nicht sagen, dass es diese One-Size-Fits-All-Lösung gibt, dass Flexible Dieting nicht besser ist als irgendwas anderes. Es kommt immer aufs Individuum an. Ich versuche, die Leute, mit denen ich zu tun habe, dahin zu bringen, dass sie, wenn man jetzt einen Begriff erfinden will, sowas wie ein geschulter Diätierender sind. Ne? Also man sollte seine Ernährung einfach geschult betrachten. Man sollte ein gesundes Verhältnis zu Dingen entwickeln. Ich komme aus derselben Ecke wie Hagen. Ich war auch mal das fette Kind. Ich glaube, in meinem Instagram-Account gibt es irgendwo weiter unten auch ein Bild, wo ich fast 100 Kilo gewogen habe und ich bin ja nur eine ganze Ecke kleiner und nicht so Marke Tank wie der Hagen.
Ich bin ja ich bin nur eins. Wieso bist du klein?
1,74.
Alter, siehst aus wie 1,90 auf den Fotos.
Nein, schön wär's. Also, ja.
Okay, krass.
Nee, ich bin voll der Zwerg.
Das ist unser alter Meister Yoda.
Ja, ja.
Und klein und kahl.
Auch von der Knochenstruktur her und so, ich bin halt der typische Leichtgewichtler, ne? Ich werde mal vielleicht ins super Leichtgewicht gehen, aber ich werde niemals hier mit 80 Kilo Muskelmasse rumlaufen können. Das kriegt mein Körper gar nicht her.
Aber du warst ja doch gut hart, ne?
Ja, ja.
Aber noch eine andere Frage, was mich die ganze Zeit schon brennt, Richard, weil bei dir hat man es ja schon rausgehört an deiner Fragestellung, Marcel, mir gegenüber, man hört da schon so ein bisschen raus, ich glaube, das ist jetzt auch wegen deiner Familie oder vielleicht wegen deiner Tochter. Hast du denn überhaupt noch Ambitionen jetzt an deiner aktuellen Situation und Zukunftsplänen? Hast du wirklich, brennst du noch dafür, jetzt den Weltmeistertitel zu holen oder nochmal richtig krass zu diäten und auf 3% Körperfett runterzugehen, nebenbei dabei noch Snickers zu essen?
Hagen, darf ich dich kurz unterbrechen? Meinst du jetzt Steve oder mich? Weil du hast gerade gesagt, Richard, mit deiner Tochter?
Stefan meinte ich eigentlich, ja, ich kenne euch ja noch nicht so gut.
Ne, kein Problem, ich hab nur gedacht, der Richard hat ein Kind. Ich meine, Student in Barcelona.
Ich bin auch überrascht, aber man weiß ja nie, was rauskommt.
Ich muss erstmal beim Skype gucken, wo die Namen stehen. Nein, Quatsch, aber Stefan meinte ich jetzt schon, weil man hat ja in seiner Fragestellung von Anfang an schon bei Marcel und mir gemerkt, worauf er so ein bisschen hinaus will, dass wir uns so ein bisschen auf die Scheuklappen aufmachen sollen, auf das Leben konzentrieren. Es gibt nicht nur Fitness und Bodybuilding und Instagram auf der Welt, sondern es gibt auch noch andere Sachen. Das hört man ja schon sehr stark heraus und hat auf jeden Fall auch recht. Und das mit dieser Sache, man wird zum anderen Menschen, man sieht dann noch nachher nur dieses Arschloch kurz vor der Bühne. Das war ja bei mir leider auch. Ich war ja nicht mehr der Mensch, der ich wirklich bin. Da muss man sagen, ist Marcel wirklich, ich habe ihn ja kennengelernt noch kurz vor der Bühne, ich finde, er hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Er war immer noch der lustige, lebensfrohe Typ. Und ich war einfach nur noch ein Frack und eine Leiche, die da rummarschiert ist. Das haben ja alle gesagt. Ich bin nicht mehr der, der ich bin. Und jetzt ist die Frage an Stefan. Kam das dann durch deine Tochter? Hast du gesagt, dir reicht der letzte Wettkampf, du musst das nicht normal machen? Oder bist du jetzt total nochmal drauf fixiert? Oder ihr beide, kann ich ja die Frage stellen, was ist euer nächstes Ziel? Wollt ihr jetzt totally shredded bei 3% internationale Weltmeister werden und nebenbei noch Snickers in der Diät essen? Oder was ist euer Plan?
Erst darf der da.
Ich? Wenn du immer so zeigst, dann zeigt es bei mir einfach aus dem Bildschirm raus.
Ich wollte gerade sagen, bei mir hat es einen Haken gezeigt.
Von der Sache her, ich muss sagen, ich weiß es persönlich nicht, ob ich jemals wieder auf eine Wettkampfbühne gehe, das habe ich auch schon öfter gesagt. Wenn, dann sowieso erst in ein paar Jahren, weil wenn ich nochmal hoch wollte, ich will gar keinen Titel gewinnen. Ich will einfach nur meine Posing-Kür aufführen. Ich finde diesen Moment, diese Kür aufzuführen, das ist für mich das Geilste. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten, wenn ich Neunter gewesen wäre und ich hätte meine Kür aufführen können, das wäre mir scheißegal gewesen. Ich hätte meine Kür gehabt und das ist so dieser eine Moment für dich, den ich da gern mal hätte. Aber ich kann es dir heute nicht sagen. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade seit Rafas Wettkampf, als wir bei der WNBF mit waren, bin ich wieder mehr motiviert, einfach weil ich gesehen habe, boah, das ist schon cool und das ist eine starke Leistung und jetzt bin ich auch wieder ein bisschen häufiger im Training, aber man sieht jetzt so, obwohl ich jetzt die letzten Wochen mehr im Training bin wieder, das erste halbe Jahr nach dem Wettkampf war total abgefuckt, 2-mal Training die Woche, vielleicht auch mal 3-mal, aber halt viel feiern gewesen. Danach ging es wieder mehr, 3-4-mal, jetzt eher 4-mal die Woche. Ich gehe trotzdem noch relativ viel feiern, mache viel nebenbei und habe da wirklich, fehlt mir irgendwo bisher die Ambition zu sagen, ich will nochmal diesen Wettkampf machen. Ich sage so, ich habe das jetzt einmal mitgemacht, das war auch schön, ist auch eine starke Leistung. Ich finde auch, das ist ein schöner Sport, aber ob ich das nochmal mache, ob ich das alles dafür aufgebe, kann ich dir heute nicht sagen. Vielleicht irgendwann in einer anderen Konstellation. Ich wüsste zum Beispiel wahrscheinlich zu 95%, dass ich beim nächsten Mal einen Coach hole, der sagt, wir gehen das Ganze relativ flexibel an, langsam an, der sich da um den ganzen Scheiß kümmert, dass ich mich nicht mehr darum kümmern muss. Sowas wie jetzt deine, klar, du musst das selber noch alles machen, aber dich dir nicht den ganzen mentalen Stress noch auflädst, dass ich das aus einer gefestigten Situation auf jeden Fall mache, weil so die Situation war beim letzten Mal schon gefestigt und dann ist danach trotzdem so eine Kacke rausgekommen. Und mir geht's derzeit einfach, ich fühle mich glücklicher als zu meiner Wettkampfdiät, ich fühle mich gut und deshalb weiß ich gerade nicht, ob ich das überhaupt nochmal will.
Aber da sieht man ja, dass Stefan, was er uns ja auch gefragt hat, ja. Das heißt, du identifizierst dich eigentlich gar nicht als diesen Athleten, dass er, wie soll man das, wie hast du was gefragt, Stefan,
ob ich mich als Athlet sehe, als Athlet identifiziere oder Athlet Teil meiner Identität ist.
Genau, bei dir ist doch das Frage, Erste. Also
ich habe mich habe ich mir selber oder oft die Frage gestellt, weil bei mir im Leben im letzten halben Jahr oder so sich viel geändert hat. Und dann denkt man schon oft nach, als was identifizierst du dich? Und davor war es auch so, doch, ich habe mich gesehen als Richard der Bodybuilder, der da hingeht und das bringt ja natürlich, wenn du das hast und das 100% durchziehst, das merken ja auch alle. Und das bringt dir einen extrem krassen Selbstvertrauensboost im Sinne, du kommst dahin und sagst, hey, geh mir aus der Sonne, weil ich bin der und der und ich stehe da und dafür. Und jetzt nur mal bildlich gesprochen. Und ich muss sagen, das hat sich bei mir extrem geändert. Bodybuilding ist jetzt so, dieser Sport ist jetzt so ein Teil meiner Identität, den ich mal mehr fokussiere, mal weniger. Aber den ich auch, ich glaube, nicht nochmal als meine primäre Identität haben will, weil ich merke, dass es auf Dauer nicht glücklich macht. Und ich aber auch nicht weiß im Gegenzug, ob ich damit überhaupt nochmal den Weg bis zur Bühne schaffe. Wenn du sagst, du machst es halt so zum Spaß, und halt nicht, weil du 100% da committed bist. Ob du dann die Leistung abrufst, die es am Ende braucht, um dort erfolgreich zu sein.
Verstehe ich, ja.
Wie ist das bei dir, Steve? Wie siehst du das denn?
Also, ich habe in letzter Zeit relativ viel und häufig drüber nachgedacht. Das war aber ausgelöst wieder über so Volumendebatte, ne? Wie viel Trainingseinheiten die Woche machen Sinn. Und dann, ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit, in Anführungszeichen, euch rede, dass ich ja dann doch 6 Jahre älter zu sein, bedeutet aber auch 6 Jahre weiter im Leben zu sein, an einem anderen Punkt sich zu befinden. Und wenn man natürlich einer Bank gehört mein Haus und ich habe ein Kind, und das sind alles Dinge, ich habe einen festen Beruf als Lehrer an einem Gymnasium, den ich nachgehen muss und hier meine Abiturienten betreue und so weiter und so fort, dann nimmt Bodybuilding immer noch einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben ein, aber ich habe relativ schnell, und da bin ich dankbar, dass ich über Leute wie Philipp Rauscher mich damit auseinandergesetzt habe oder aber halt auch mein Coach da, Alberto Nunez von Team 3D, dass ich Bodybuilding keinen so großen Stellenwert in meinem Leben mehr zuschreiben möchte, aber nach wie vor Bodybuilding betreibe und mich als Bodybuilder sehe. Werde ich mal eine Pro-Card...
Natural-Bodybuilder.
Werde ich mal eine Pro-Card bekommen? Nö, wahrscheinlich nicht. Muss man ehrlich sein. Also wenn man die Konkurrenz sieht, die sich um die relativ geringen Möglichkeiten in Deutschland eine Natural-Pro-Bodybuilding-Karte zu bekommen prügeln und was die für Möglichkeiten haben, irgendwelche Anfang 20-Jährigen, die 6-7 Mal die Woche ins Training laufen und so weiter und so fort, kann ich da mithalten? Nein. Ich kann versuchen, aus 4 Trainingseinheiten die Woche das Beste für mich rauszuholen, aber wenn man weiß, dass mehr Volumen mehr Muskelmasse bedeutet, ist bei mir natürlich eine Grenze gesetzt, wo andere drüber lachen und das in Grund und Boden stanzen mit den Möglichkeiten, die sie kriegen können. Und wenn man dann die Vergleiche sieht, dann müsste ich schon genetisch sowas von beseelt sein, hier Black Genetics, so eine Taille und so ein Kreuz haben, dass ich auf die Bühne gehe und sagst, okay, keine Schnitte, der bläst alles weg, das ist bei mir auch nicht gegeben. Und deswegen ist Bodybuilding für mich als Teil meiner Identität, dass ich in einem Turnus von allen 3 Jahren auf die Bühne gehen will. Und in diesen 3 Jahren oder nach 3 Jahren möchte ich sehen, dass ich mich an bestimmten Dingen verbessert habe. Also ich denke, 3 Jahre ist im Naturalbereich schon ein Zeitraum, wo man eine Verbesserung sehen sollte. Sonst wäre es sehr traurige 3 Jahre Training gewesen. Und ich glaube, dass mich das auch mental relativ gesund hält, nicht Wettkampfsaison an Wettkampfsaison zu stapeln, also abgesehen von physiologisch gesund, auch mental gesund hält. Und das ist dann so ein Höhepunkt, auf den ich hinarbeiten kann. Ich kann also sagen, ich habe jetzt ein Ziel in 3 Jahren, also 2020 wäre, ich war 2017 auf der Bühne, 2020 will ich wieder auf die Bühne. Und in der Zeit will ich mich verbessert haben und daran messe ich mich und daran messe ich meine Karriere im Bodybuilding und nicht an irgendeiner Trophäe. Weil ich mache mich nicht abhängig von Wettkampfrichtern oder wie bei Hagen, dass innerhalb von 10 Minuten sich die Wahrnehmung geändert hat, weil die Farbe wohl ein bisschen verlaufen ist. Auf einmal ist man nicht mehr Zweiter, sondern irgendwo in der Mitte. Sondern wenn ich nachher für mich sagen kann, ich bin besser geworden, aber das Teilnehmerfeld war viel stärker,
und ich bin diesmal nur Fünfter geworden, ja, dann leck mich. Dann Hauptsache, ich habe an dem Tag Spaß gehabt. Hauptsache, ich konnte vielleicht irgendwie einen Athleten hinter der Bühne zum Lachen bringen, indem ich gesagt habe, na, hast du noch nichts getrunken? Ich trinke mal mein Wasser. Ja, oder weiß der Geier was? Das sind so die kleinen Ziele, die ich da sehe. Und ich denke, das wäre vielleicht auch was, was man vielleicht mitnehmen sollte aus unserer Real Talk-Runde, dass ich glaube, dass wenn man sich nur athletisch identifiziert und gar keine Ziele hat nach dem Ende einer Wettkampfsaison, man relativ schnell in Extreme abrutscht. Ja? Also man hat kein konkretes Ziel. Man kann ja auch so eine Recovery-Phase steuern. Man kann ja sagen, Körpergewicht plus 10-15% möchte ich innerhalb von einem Monat erreichen. Dann hat man wieder ein messbares Ziel. Und danach und in diesen 4 oder 6 Wochen versucht man, Essgewohnheiten zu steuern. Und gar nicht das Gewicht zu steuern, sondern Essgewohnheiten. Und zu sagen, hier, ich werde nicht die ganze Packung Snickers-Riegel weghauen, sondern ich esse erstmal nur 2. Und dann esse ich vielleicht nur 1. Und dann esse ich alle 2 Tage nur 1. Dass man versucht, davon wegzukommen und nicht halt sich immer in Extremen befindet.
Tja, das ist immer so einfach gesagt, aber ich glaube, alle von uns wissen dann wirklich, wie es ist, wenn dann der erste Schokotropfen auf deiner Zunge zergeht und du dir denkst, ja, mir ist alles
egal. Jetzt trinke ich den ganzen Brunnen leer.
Naja. Aber gute Worte zum Schluss auf jeden Fall. Und dann bin ich mal gespannt, wie Marcel und ich jetzt da wieder rauskommen. Ja.
Ich denke auch, dass es gute Abschlussworte sind und wir danken euch beiden auf jeden Fall schon nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch wenn es jetzt alles ein bisschen durcheinander war. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht persönlich noch irgendein Thema habt, was euch auf der Zunge brennt, das wir sagen wollen. Oder das ihr nochmal ansprechen wollt, irgendwas.
Ich würde gerne noch eine kurze Sache sagen, wenn ich
darf. Nimm dir die Zeit.
Okay.
Wenn du nicht einschläfst dabei.
Nein, ich halt tapfer durch. Und zwar einfach auch nur noch abschließend, um das einmal zu sagen, also auch an die Leute, die jetzt vielleicht nicht Wettkampfathleten sind oder auch generell den Podcast mal hören, falls ihr so ähnliche Probleme habt, wie Hagen und ich das angesprochen haben, gerade mit der Essstörung. Was mir persönlich sehr geholfen hat, ist darüber zu reden und für mich selber rauszufinden, ich habe ein Problem. Ne? Also geht bitte nicht hin und sagt so, ja, ich mache das noch einen Tag und ja, vielleicht noch einen zweiten Tag. Und ja, das pendelt sich schon ein, das ist nicht so schlimm. Wenn ihr den Eindruck habt, das ist ähnlich, ihr habt keine Kontrolle über das, was ihr macht und ihr habt auch keine Kontrolle über das Essen, schämt euch nicht dafür, mit irgendjemandem zu reden, sei es ein Familienmitglied oder vielleicht ein enger Freund und auch wirklich zur Not ein Arzt. Es hilft wirklich einfach darüber zu sprechen, weil das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist halt dieses andere Extrem. Und man darf nicht vergessen, da spielen auch viele Sachen oder Faktoren eine Rolle wie Hormonhaushalt. Da könnt ihr nichts für. Man kann selber nicht 100% alles steuern, gerade in so einer extremen Situation. Und es ist nicht, es schmälert keinen Erfolg und auch keine Selbstdisziplin, wenn man sich da Hilfe holt. Also das ist wirklich was ich den Leuten noch mitgeben möchte oder was ich auch den Hörern mitgeben möchte. Schämt euch nicht dafür, wenn ihr so ein Problem habt, redet darüber. Ich habe den Leuten auch angeboten, mir zu schreiben. Wir haben wirklich viele, viele Athleten geschrieben. Und ich bin auch sehr froh, dass mir viele Athleten geschrieben haben. Ich hoffe, ich konnte auch vielen Leuten helfen. Es ist halt wirklich wichtig, den ersten Schritt dazu machen und darüber zu reden. Und das finde ich, das sollte da nochmal betont werden.
Ja. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Marcel, aber was ich dir nochmal auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie du das siehst, so was ich dazu noch ergänzen möchte, was ich auch wieder so schlimm an den Social Media finde, gerade nach dem Wettkampf, also ich habe jetzt die extreme Erfahrung gemacht, ich bekomme alle 2 Tage oder fast jeden Tag, wie läuft jetzt deine Offseason? Du hast ja so viel angekündigt. Na, bist schon drüber. Wie viel hast du zugelegt? Dann postet der andere, boah, ich habe nach dem Wettkampf 9 Kilo in 7 Tagen. Und ihr so, boah, bist du krass. Ich habe 5.000 Kalorien nach dem Wettkampf. Was? Ich habe 11.000. Guck mal, mein Reese's-Paket ist angekommen. Ich schaffe jetzt 3 Kilo zu essen. Und du? Naja, also es wird dann schon teilweise als Wettbewerb oder man rechtfertigt sich selber, naja, der hat ja auch 12 Kilo zugenommen in 7 Tagen, dann ist das ja normal, dann kann ich ja weiter fressen. Der andere nimmt ja auch gerade zu und der andere, oh, der behält noch seine Form, naja, der ist ja nicht mehr, das kann ja auch nicht gut sein, man muss ja schnell wieder zurückkommen. Also man rechtfertigt sich oder vergleicht sich auch nach dem Wettkampf wieder mit anderen, dann posten alle in ihren Stories, ich habe gerade wieder eine Familienpizza gegessen, 3 McFlurries, weil die ja nur 1 Euro kosten, und noch 5 Big Macs. Und ihr so, ich halte meine Form gerade noch. Hör, ich habe nur 12 Kilo zugenommen. Also dieser Wettkampf nach der Diät oder die vor dem Wettkampf erst war, wie weit ich runtergehen kann, habe ich jetzt das Gefühl, dieses Mal extrem, wer kann mehr und schneller und krasser nach dem Wettkampf? Das finde ich genauso krank.
Ja, sicher. Das ist die Horde an Essgestörten, die sich ja treffen. Ne? Also kann man ja nicht anders sagen. Ich wollte das, was Marcel gesagt hat, aufgreifen, und wir rufen ja immer dazu auf, dass ihr gerne kommentieren dürft, was wir hier bequatschen. Wir sind ja jetzt, denke ich, schon am Ende unserer Runde angekommen, aber dann nochmal der Verweis. Wir haben ja immer unsere Bilder auch bei Instagram oder auch über unserem Blog B2AD kommentiert. Schreibt hin, wenn ihr Probleme habt. Ich meine, ihr habt jetzt gehört, dass hier zumindest 4 Leute sind, die sich darüber unterhalten und alle ihre unterschiedlichen Erfahrungen damit gemacht haben. Und ich denke, auch wenn man jetzt vielleicht in seinem direkten Umfeld keine Bodybuilder hat, das soll es ja auch geben, dass Leute das wirklich irgendwie fernab von Rudelbildung gemacht haben, auf die Bühne gegangen sind, könnt ihr den Weg gerne auch nutzen, uns zu kontaktieren, uns anzuschreiben. Ich denke auch, dass Hagen als auch Marcel gerne ein offenes Ohr für jeden haben, der sich an sie wendet und sagt, hört mal zu, mir geht's auch dreckig, fand ich super oder fand ich so und so, wie du es gesagt hast, und würde da gerne mit dir drüber sprechen. Meldet euch da. Und ja, was Hagen auch gerade gesagt hat, wenn man sich dann Leute anschaut, die für unsere Verhältnisse, also ich glaube, wenn Richard und ich jetzt Leute anschauen, wir sind weit von unserer Bühnenform entfernt, die immer noch blendend aussehen, sagen, oh mein Gott, ich habe so viel Kilo zugenommen und so viel Eis gefressen, oh, ich bin so eine fette Sau geworden, und wir gucken uns an und sagen, was ein Schwachsinn. Ja. Ja, er sieht immer noch Bombe aus und heult da rum. Spielt das Spiel nicht mit. Also ist, im Endeffekt glaube ich, das Beste, was man machen kann, wenn man Bodybuilding betreiben möchte, ist Instagram zu löschen. oder zumindest seinen Account
abzuschalten. Stimmt irgendwo, ja.
Ja, also wirklich, ich würde 12 Wochen vor dem Wettkampf und bis zu 12 Wochen nach dem Wettkampf würde ich am besten sagen, löscht Instagram hier den ganzen Scheiß erstmal weg und wieder ganz normal
ins Leben. Den Account an deinen Coach abgeben, nur der darf posten und du darfst auch nicht sehen, was drauf gemacht wird.
Richtig, ja. Weil es bringt einfach nichts. Also, Dann sagt einer, oh, ich habe heute 2 Liter oder 3 McFlurry gegessen. Den ganzen Tag hat er sich wahrscheinlich von einem Staude Brokkoli ernährt und 3 Eiweißshakes getrunken. Ja, man kann den Leuten auch immer nur vor den Kopf schauen. Und ich würde auch wirklich sehr kritisch reflektieren und hinterfragen, was ich da sehe. Wie viele Leute aufgrund von Selbstdarstellung meinen, sich da ins rechte Licht drücken zu müssen. Wir haben ja auch immer die schwarzen Schafe, die jedes Jahr beteuern, natural zu sein, dann doch irgendwie wieder auffliegen mit irgendwelchen Tests. Und wenn es so weit schon geht, dann ist es natürlich viel einfacher, zu sagen, über sein Essen zu lügen. Einfach nur, weil man meint, man muss sich rechtfertigen. Ja? Haltet da Abstand von.
Ansonsten, ich denke, wir hatten jetzt mehrere gute abschließende Worte. In verschiedenste Richtungen, auch nochmal von mir, kommentiert, schreibt uns an, sagt uns vielleicht auch, wenn ihr irgendein Thema habt, über das wir gerne mal reden sollten in so einer Runde. Wir danken auch nochmal Marcel nochmal, dass er da war, und auch Hagen fürs erste Mal jetzt gleich so eine lange Runde durchgehalten. Uns hat es extrem...
Ich habe gesagt, ihr sollt eingrätschen, wenn ich zu lange laber, ne?
Nein. Alles, das ist ja genau die Sache, dass jeder das sagen kann, was er denkt. Und darum ging es ja auch. Deswegen haben wir auch keine Struktur oder Ähnliches drin. Echt ein Real Talk sozusagen. Ich freue mich. Es hat mir Spaß gemacht, auch wenn es ein ernstes Thema war. Und wir hoffen, dass wir euch beide nochmal wieder begrüßen können. Hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Wollt ihr noch Freunde, Familie grüßen, den Fußballverein?
Für mich war das eine riesen Ehre auf jeden Fall. Ich grüße alle Natural-Lifestyle-Athleten, die den Sport so gelebt haben wie ich und wie Marcel noch leben. Und hoffe, ihr bleibt trotzdem motiviert. Und was man wirklich sagen muss, setzt euch immer kleine Ziele. Und wenn du alles dafür gibst, denke ich auch, werden die meisten es dann auch erreichen.
Ja, schöne abschließende Worte. Finde ich gut. Kann ich ihm zustimmen.
Also, sehen uns.
Vielen Dank.
Dedicated. Mach's gut.
Genau. Ciao.
Ciao.